Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 166. Heute mit Marc.
Way.
Felix.
Way.
Matt.
Great.
Ingo. Land. Wayland.
Hä? Ah. Das war Great.
Great Wayland.
Great Land. Gibt es Wayland noch?
Wayland. Ja.
Ah.
Das Wayland kommt jetzt. Das ist in Fedora.
Ach, kommt jetzt.
Das kommt jetzt. Das ist in gleich. Fedora ist jetzt Standard.
Das kommt mit Linux auf dem Desktop.
Ja. Oh.
Ich hab,
nee, es kommt gleich noch
ich
gehört
auf tatsächlich, Desktop. Ich habe tatsächlich die Woche mal Wayland ausprobiert und das war scheiße.
Der wurde nach Wayland Smithers benannt, ne? Aus den Simpsons. Nehme ich an.
Bestimmt.
Ja. Es gibt nur ein Wayland.
Ja.
Wayland. Irgendwann Montgomery.
Ja. Also wie gesagt, ich habe es ausprobiert, aber
war das nicht mal in Ubuntu oder wollten sie in Ubuntu und dann haben sie gesagt, jetzt aber doch doof.
Ja, genau. Also genau, der Mark Shuttleworth hat irgendwann mal, ich glaube, wann war das? 2006 oder irgendwas hat er irgendwann mal gesagt, ja, Wayland ist doch viel besser als Xorg. Wir machen das jetzt. Und dann haben wir gesagt, yeah, machen wir. Und dann kam er irgendwie 2 Jahre später um die Ecke, wir machen doch Mir, weil Wayland ist so.
Ja.
Ist
so gut
und auch. Jetzt macht er Mir. Alle anderen machen Wayland. Und tatsächlich kommt, also dieses Jahr ist das Jahr von Wayland auf dem Desktop.
Aber wenn mir so wie Upstart ist, dann ist ja quasi Wayland SystemD, oder? Das heißt, alle hassen drauf und dann ist es gut.
Ja, irgendwann ist es gut, wahrscheinlich. Ja. Nice. Genau. Kommen wir zu Blast from the Past. GitLab hat irgendwie Daten wiedergefunden.
Ja, ihr habt das ja in der Sendung live gehabt, oder?
Das war gerade.
Nee, das war
gerade noch aktiv.
Ja,
das
war gerade noch irgendwie einen Tag vorher oder 2 Tage vorher. Nicht? Ach, egal. Jedenfalls, ja, die hatten Daten verloren und was ist.
Sie haben sie wiedergefunden. Sie haben ihre Daten wiedergefunden. Sie hatte, glaube ich, einen Livestream verlinkt oder so. Ich weiß nicht, ob das nur in den Dings war. Jedenfalls, sie haben ihre Daten wiedergefunden auf einem Staging-Server.
Ach so.
Also auf dem Server, der quasi auszusehen mal aufgesetzt wurde.
Okay, besser fände ich es jetzt, wenn sie sie auf Magnetbändern noch gefunden hätten. Dann hätte ich wirklich gelacht.
Microfish, genau. Magnetbänder würde ja bedeuten, dass sie aktiv an der Backup-Lösung gearbeitet haben.
Ja, also sie hatten irgendwie 7 Backup-Möglichkeiten.
Und davon haben alle gefailt, bis auf, ups, wir haben da noch einen nicht produktiv Server in der Ecke. Der steht da, was macht der eigentlich? Oh, da sind ja noch die Daten drauf.
Wäre einfach cool gewesen, wenn die NSA so angerufen hätte. Ja, wir haben sie noch. Also, wenn ihr wollt.
Das
ist halt der Klassiker.
Wir haben auch unsere Sachen auf gitlab.com gehostet, deshalb.
Hier, aber auch so der alte Klassiker, ne? So, macht ihr Backups? Ja, natürlich machen wir Backups.
Habt ihr die mal wieder eingespielt? Die besten Backups machen wir. Besten wunderbare
die
Backups.
Die besten Backups sind
so
die,
große
die man auch
Backups.
Nie testen muss.
Richtig, wie groß so sind die denn? 0 Kilobyte. Jedes einzelne. Geil, ne? ZIP-Dateien, ein das irrer Scheiß.
Richtig schnell gehen diese Backups.
Super schnelle Backups. Die schnellsten Backups.
Wobei so ich gestern tatsächlich auch ein Backup brauchte und festgestellt habe, ja, die haben vor 3 Wochen aufgehört zu funktionieren.
Ja,
das
hast du was gelernt.
Ja, habe ich.
Moment, wann wurde Trump ins Amt gewählt? Nicht, dass ich da, also.
Ach so.
Hatte der Obama da so einen Killswitch unterm Tisch? Wurde er einfach Ingos Backups auf dem Weg raus? Piu.
So, ich habe mal.
Ich habe noch nicht debuggt, was los ist, aber sie funktionieren plötzlich nicht mehr.
Ich habe den Check Your Backups Day Webseite mal
Check Your Backups.org.
Genau, checkerbackers.work und das ist einmal kurz zusammengeschrieben, dieser eine Post, den sie gemacht haben, diese 7, 6 tollen Sachen, die sie sich überlegt haben, ihre tollen Backup-Techniken.
Moment, ist das von denen?
GitLab, was GitLab sich überlegt hat.
Natürlich nicht.
Cyber Shambles heißt der Typ. Der Typ arbeitet bei,
natürlich ist er nicht von denen.
Zeug. Nee, ist jemand anders, der die einfach trollt.
Ja, genau.
Und in Dedication to the GitLab Outage.
Der 1. Februar ist der Check Your Backups Day, obwohl es auch schon offiziellen Backup
Gibt's schon, ja, wir können das öfter mal feiern, würde ich sagen.
Aber Check Your Backups ist am 1. Februar dann.
Also, merkt euch immer am 1. Februar.
Also GitLab sagt, sie haben die verlorenen Daten jetzt auf dem Staging-Server wiedergefunden, aber sie haben sie auch nicht wieder eingespielt.
Doch.
Nee, weil sie sagen irgendwie, added that it lost 6 hours of data and asserted that.
Ja, natürlich, weil sie da gerade Sachen zurückgespielt haben. Duh. Also das hat ja quasi.
In der Zeit.
Ja, nee, also das ist quasi, sie hatten irgendwann einen Staging-Server. Dann hatten sie 6 Stunden und dann haben sie quasi ist alles kaputt gegangen.
Das sind aber auch, also das waren nur so Pull-Requests und Zeug.
Ja,
ich glaube, die Repos hatten sie alle.
Ja, das würde ich auch
sagen.
Ja, wo Leute halt gearbeitet haben, ich meine.
Ach, pappalapapp.
Ach, nee, Leute alles, arbeiten,
ist ja alles furchtbar.
Code gepusht an Repository, pss.
Ja. Ist ja auch alles hier Git, das heißt, es ist überhaupt kein Problem. Dann
ja,
ja schon mal was verlieren.
Musst du nur in Revlog gehen und dann
3 Tage
Force später.
Pushen.
Wie sagen immer alle, das D in Git steht für, nee, das D in GitHub steht für Decentralized. Und bei GitLab ist das auch so.
Das D in GitHub, ja, richtig. Nee, hat jeder ausgecheckt, ist ja kein Thema.
Total entspannt alles.
Okay, ja gut, war. Umso besser. Also
wisst ihr jetzt, wie es geht?
Vergesst einfach alles, es gab überhaupt kein, sie haben die besten Backup-Restore-Routinen, die sind so gut, dass sie Daten verlieren können und doch nicht. Und doch.
Ja. Dass sie dann sogar einen Livestream dazu haben.
Ja. Ja, die haben Leute gefragt, die Leute haben gesagt, ihr habt die besten Backup-Restore.
Wir haben 100 Leute gefragt.
Danach hat sich der Pressesprecher von GitLab irgendwie hingestellt und gesagt, was hier in dem Livestream berichtet wird, das ist eine Frechheit und das geht so gar nicht. Und wir werden das die YouTube-Zuschauer
verklagen.
In Zukunft zur Rechenschaft ziehen.
Ja, genau.
Dafür, dass sie hier zugeschaut haben.
Genau, das ist auch am Ende dann von deinem Backup-Bash-Script, machst du einfach nochmal Echo, we'll see you in court und dann Exit.
So sad.
Und das war's dann, so sad. Nee, aber auf checkyourbackups.org hat nochmal so ein Screenshot von diesem Problems Encountered. Yeah. Ist auch fies, dass sie echt einen Screenshot nur von dem Text gemacht haben, anstatt den Text zu kopieren.
Das ist halt für bessere Backups.
Das ist die Instagram-Generation hier.
Nee, das ist einfach total sicher, weil das kann jetzt nicht anders schnell mal im Web-Inspektor irgendwie umändern.
Mhm, genau. Mm. Oder mit GIMP. Oh
nee. Nee. Die JPEG-Artefakte da drin, die siehst du.
Ah. Ja. Der Punkt Nummer 5, den finde ich eigentlich am besten von diesen ganzen Problems Encounter, nämlich the replication procedure is super fragile, prone to error, relies on a handful of random shell scripts and is badly documented. Das heißt, das können sie da auch nicht hernehmen.
Das ist halt so ungefähr alles, was du in einem haben willst. Ja. Die fünf Finger des Teufels.
Ja.
Auf Schön. Ja, aber jetzt ist alles wieder okay, glaube ich. Und ihr könnt auch jetzt all euer Zeug auf GitLab immer tun, weil die sind super kompetent.
Oder ihr könnt es einfach auf GitHub und GitLab gleichzeitig tun.
Oder ihr hostet euer eigenes GitLab.
Nee,
Backup kannst du ja selber auch nicht machen, einfach so. Da musst du ja schon Enterprise-grade sein, ja.
Ja, da musst du Enterprise-grade
sein. Weißt du, deine funktionieren ja auch nicht, Ingo. Weil du keine Enterprise bist.
Ingo hatte sein eigenes GitLab.com gehostet.
Ja. An der HDM benutzt jetzt auch GitLab hier.
Wirklich?
Ja, haben wir...
Selber gehostet, einfach in der Hosts-File, gitlab.com auf eure IP.
Ja, so Psych.
Sehr gut.
Genau.
Ja, die Leute verstehen das immer nicht, wenn sie das eingeben.
Oh nee. Ich sehe gerade den ersten Tote der Woche.
Ja.
Ingo, erzähl doch mal.
Tote der Woche, mehrere Toten der Woche haben wir, ganz viele Tote in der Woche.
Oh nee.
Ihr erinnert euch noch an Firefox OS?
Buto Gecko.
Früher mal Buto Gecko, ja genau. Hatten wir da nicht auch dieses tolle Gecko-Phone-Titzen?
Gag-Phone.
Jola-Phone.
Gag-Phone.
Gag-Order-Phone. Wir hatten Yolo-Phone. Nee, irgendwie hieß es doch. Ach, irgendeinen Sendungstitel hatten wir damals.
Gag-Phone.
Und ja, dann Firefox OS. Telefone bauen sie ja schon lange nicht mehr damit. Das hatten sie ja schon vor einem Jahr oder so aufgehört. Sie wollten es dann irgendwie noch für Fernseher haben und für, keine Ahnung. Und das
ja,
haben
so
sie
wie
jetzt
das mit WebOS auch
lief. Ja, aber haben WebOS sie
ist mittlerweile ganz
genau
weit eingesetzt.
Echt?
Auf Fernsehern?
Druckern und so.
Also,
das ist quasi Fernseher.
Die Hardware der Zukunft.
Bisschen traurig auch.
Hardware-Fernseher,
ausgedrucktes Internet. Es wollte auf Smartphones und jetzt ist es gelandet, wo?
Auf Druckern.
Auf Druckern.
Ja, wahrscheinlich haben sie einfach so einen Palm Pre neben sich, kleben den in diesen riesigen Plastikkoffer.
Wo auch sogar noch Platz drin, also kann man ja nicht
der
sagen.
Der Scanner ist einfach so eine 5-Megapixel-Kamera.
Ja, das ist einfach so ein USB auf Palm Pre-Adapter. Nach den Smart Scanner.
Sie fahren einfach nur das Handy so drüber.
Aber jetzt ist aus.
Genau, Babbeler. Also die 50 Leute, die es da gab in der Abteilung Connected Devices, sind jetzt entlassen oder werden entlassen. Und ja, also auch nichts mehr mit Smart TVs oder sonst was. Einfach
das ist
Stecker gezogen, Firefox OS ist tot.
Tja. Hat sich einfach nicht abgezeichnet. So, dass es läuft.
Ja, also problematisch war ja schon, nachdem sie ja schon den Stecker gezogen hatten für die Smartphone-Teile und da war ja auch das Problem, dass sie halt so ultra langsame Geräte hatten und das wollte irgendwie kein Mensch benutzen und es waren ja dann auch die Apps waren ja auch nur Web-Apps und das hat irgendwie alles nicht
war nicht so geil einfach.
War nicht so geil, nee. Ja, nachdem da schon der Stecker gezogen wurde, war jetzt die einzige Hoffnung, die da noch überlebte, waren die Smart TVs und da hat kam jetzt aber auch irgendwie, also ich habe noch nicht gehört, dass jemals ein Smart TV mit Firefox OS rausgekommen wäre.
Mhm. Also ich kenne einen, der hatte einen Firefox OS Telefon. Der hat das eine Zeit lang benutzt und dann irgendwann auch gemerkt, dass er das keine Apps dafür kriegt und
ja.
Apps das braucht.
Arschlangsam ist und
ja.
So ist das halt.
Ja.
Wir haben noch mehr Tote.
Linux.
Ja, Linux ist auch tot.
Das finde ich cool.
Nee, naja.
Linux, ja, ich mein, für München war das. Oder wofür stand Linux nochmal?
Genau,
noch mal?
Genau. Ja? Linux ist so Linux in München, ja.
Spezielle Linux-Distribution für die
Verwaltung. Wohin geht's denn jetzt? Geh doch hoffentlich nicht auf Windows.
Natürlich.
Doch.
Natürlich.
Da hat einer hart genug gelobbyt wieder.
Ja. Sehr gut, ich meine, Microsoft hat ja...
Einen Stammsitz, ja, ja. Deutschland,
ja, ja,
in München.
Genau, genau. Ja. Und hatten, dann gab es ein Gutachten von einem Microsoft-Partner, der empfohlen
das
hat.
Nee, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wirklich.
Genau, der empfohlen hatte, zurückzugehen.
Zu
ja, ja, genau.
Das gesagt, würde ein Microsoft-Partner nie tun.
Nee.
Der würde immer offen handeln. Spielen.
Genau, der würde das immer objektiv beurteilen und so objektiv hat er das beurteilt. Und jetzt gibt's, ja, muss sich die Regierungskoalition, das sind zurzeit Rot-Schwarz da im Münchner Rathaus mit einem, ich glaube, einem liegt der Gesetzentwurf schon vor. Wie auch immer, aber sie werden demnächst darüber abstimmen. Ich glaube, jetzt am Mittwoch oder sowas.
Das Windows-Gesetz.
Dass wieder Windows eingeführt werden soll. Oh, mit natürlich Microsoft Office. Und ich meine, das ist in der, ja, das natürlich sind dann Standardprodukte, weil die muss natürlich jeder können und kann natürlich jeder, statt irgendwie alle seine Anwendungen einfach mal auf Web-Apps umzustellen und zu sagen, hier, Browser, Client, zack, macht mal alles.
Machen, oder? Nee. Office 365 nicht? Das ist ja alles im Web.
Das ist alles Web.
Ja,
ist ja neu, aber das wird ja nicht installiert. Es wird ein Windows installiert, es wird Office installiert.
Office 2013
und dann machen die halt ihr Zeug, während man heutzutage, so ich meine, die meisten Sachen, die halt so eine Verwaltung braucht, gut, okay, sie brauchen halt immer noch SAP-Anbindung und Schüssel. Vielleicht auch Fax.
Druckertreiber.
Ich glaube, ziemlich viele Anwendungen kannst du einfach direkt im Browser, könntest du direkt im Browser machen.
Ja.
Also ich meine,
bietet Microsoft ja auch an, also dieses Office 3, da kannst du ja auch dann
im Browser. Ja, aber wieso
Citrix, oder?
Ich meine, wenn
Citrix. Skype for Business.
XL Forwarding einfach, ja, und fertig.
Genau. Funktioniert.
Ich weiß nicht, ob du da auch Terminal Audio durch Lösung forwarden kannst, ich glaube nicht.
Da machst du einfach mit Netcat.
Ja, mit Puls Audio
Dev
und dann
Sound
Magic.
Und dann ab rüber.
Ja.
Geil. Ja, ist traurig. Aber ganz ehrlich, die haben eine eigene Distribution gebaut, ne?
Das hat irgendwie auch der falsche Ansatz.
Ist auch so die dümmste Idee der Welt. Also gib doch einfach Ubuntu irgendwie 500 Euro und dann hast du immer Updates und alle Pakete sind für dich schon gebundelt und.
Und das Problem, also die Mitarbeiter sind natürlich noch nicht zufrieden, aber das Problem ist da halt, dass die Organisation der IT-Abteilung so schlecht ist.
Ja, das lösen wir jetzt mit einem Wort, das so deutscher nicht sein könnte. Mit einem neuen IT-Referat.
Ja, super.
Geil.
Genau.
Der weißt du, der greift dann auch durch, das IT-Referat.
Ja. Die sagen
die
dann, wir haben festgestellt,
sie brauchen Java 6 jetzt.
Sie benutzen kein Windows. Das geht so nicht. Wir sind da mal weg. Mittagspause.
Bitte, ich mounte Ihnen kurz Ihr Netzwerk-Drive.
Machen Sie das bitte alles auf das Netzlaufwerk. Das ist aber einfach geil, was ich insofern echt gemerkt habe. So Windows ist sehr contagious in solchen Sachen. Ich muss gerade in letzter Zeit immer wieder allen möglichen Leuten auf ihre Android-Projekte draufschauen. Und dann hast du halt immer mal wieder so Gradle.properties-Files, in denen einfach dann so hart kodiert irgendwie so ein C://
Aber ein großes Fuck you ist das da drin einfach.
Genau.
Ja. Ist auch richtig der Pfad, C:// groß F-U-C-K.
Ja. Oder einfach so ist gleich D. Ja.
Richtig, du kannst ja auch Front/ machen schon seit jeher. Oft, manchmal, in manchen APIs, nicht in allen. Sehr konsistent.
Ja,
ja, schade eigentlich. So ein Linux wäre schon gut. Warum denn nicht Mac? Vielleicht würden dann Leute auch gerne mal wieder beim Start arbeiten,
weil,
wenn die Macs hätten.
Weil die Hardware so langsam ist.
Na, so oder so müsste
ich. Die kann mit dem Beamten natürlich nicht mithalten.
Ich meine, zurzeit könnten sie halt die Rechner, auf denen Linux läuft, die würden halt noch 2-3 Jahre laufen wahrscheinlich. Wenn du jetzt halt Windows 10 kaufst, musst du auch neue Rechner ausstatten.
Kannst du doch in QEMU laufen lassen.
Ja, genau. Ja, alles in Citrix, ja, oder?
Oder wie hieß denn das? Da gab es doch so ein Linux bzw. Windows-Skin ganz am Anfang.
Gab es einige,
ja.
Aber das große.
Es gab Xandros.
Ja, Xandros.
Und
Lindos.
Lindos, ja.
Mit Wine sogar wurde dann.
Genau, und sind die ja auch beide dann mal irgendwann zusammengemerged. Und ich glaube aber mittlerweile gibt es keins mehr davon.
Dann in die.
Lindos, oh ja.
In die Unendlichkeit gemerged.
Genau.
Ein komischer Git-Reflog-Unfall. Ja. Der ist jetzt.
Also wie gesagt, ich verstehe es halt nicht. Die meisten Aufgaben könnte man echt einfach mit einem normalen Browser und einem E-Mail-Programm lösen. Warum
könnte man denken.
Ja, das haben die bei Firefox OS auch gedacht, dass man alles irgendwie im Web machen kann.
Oh!
Ja.
Snap!
Gut. Das ist schon noch mal ein anderer Ansatz, ob du das ein Termin, Telefon
benutzt. Die ganze Welt bekommt jetzt nur noch langsame Smartphones.
Hat er jetzt irgendwelche Smart-TVs, alle Augen sind davor. Drück den Red-Button, drück den Red-Button.
Krieg alles einen 40-Zoll-Fernseher, wo sie mit ihren kleinen Schmuddelfinger drauf rumtatschen können. Nee, ich bin sicher, die Verwaltung in München ist top, so eine sehr saubere Stadt.
Sind die besten,
ja, auf
genau.
jeden Fall.
Beste Verwaltung.
Ich meine, das ist alles so teuer da, die müssen einfach gut sein.
Naja.
Ist das so?
Naja, ich kann mir Wohnen in München nicht leisten.
Ja, Wohnen.
Ja.
Wohnen heißt in das, München dass die kann Verwaltung ich mir zweimal leisten, weil es so billig ist.
So billig.
Ja.
Na, du würdest ja auch weniger verdienen dann.
Hm. Das bin ich aber gar nicht eigentlich.
Wohnen würdest.
Oh nee.
Ja, das Ziel ist dann eigentlich, dass du dann mehr bekommst.
Ha?
Weil du ja relativ gesehen weniger verdienst, dass du mehr bekommst.
Na, dann Marc würde weniger verdienen in München.
No.
No, no.
Von dem her.
Doof jetzt.
Dann nicht.
Marc zieh nicht nach München, die haben da Windows.
Hoch.
Wow.
Die haben genau. da weniger Geld.
Weniger Geld und du musst Windows verwenden.
Die haben weniger Geld, weil ja. sie müssen die ganzen Windows-Lizenzen zahlen.
Aber gut wäre, dass ich dann nach wie vor Skype verwenden könnte, weil bei Linux.
Ja, das ist jetzt auch so ein Hickhack. Also es hieß irgendwie plötzlich.
Wir haben erst ein Update bekommen. Ja, und jetzt verweigern sie uns nicht den Rest.
Warte mal, von wem wurden die nochmal gekauft?
Warte.
Ja, genau. Hast du nicht da Insights?
Von München oder so? Oh, warte.
Die Stadtverwaltung München hat Skype gekauft.
Ja, und deswegen stellen die jetzt auch leider um.
Stadtverwaltung Redmond. ja, also es soll wohl keine
City Council hat gesagt.
Ich weiß es nicht. Es ist eine unklare Situation. Irgendwie, es gab irgendwo jemand, der gesagt hat, nee, und jetzt heißt es, na, vielleicht später irgendwann. Und es gab irgendwelche E-Mails von Microsoft, die gesagt haben, wir schalten ab. Weil die stellen irgendwie um von Peer-to-Peer auf Centralized.
Aber das haben sie ja schon seit 5 Jahren oder so.
Ja, aber jetzt halt so, dass alle alten Clients nicht mehr gehen.
Ach so.
Ich denn? Wann habe ich das letzte Mal Skype verwendet?
Also 16. Januar war die letzte News, dass Microsoft Skype for Linux aktualisiert hat. Das heißt, das ist quasi eine Woche später.
Also,
ey,
auf 1.17 Alpha. Wenn du irgendjemand Alpha-Software gibst, dann das ist auch der größte Mittelfinger, den du haben kannst.
Ja, ist halt für Linux.
Na, heutzutage ist doch alles Alpha,
Public
oder?
Preview. Ja, also bei Linux kennt
Alpha
man das.
Alpha ist das neue Stable.
Ja, weil Beta schreibt doch keiner mehr drauf. Wenn du mit Beta draufschreibst auf deine Webseite, da weiß doch jeder
ganz
gleich,
ehrlich,
dass du aus den 2000ern bist.
Natürlich, wenn du eine Beta-Version rausgibst, da hätte deine Firma schon vor 5 Monaten gekauft werden müssen. Ja,
genau.
Kann dir jetzt aber auch erklären, warum das nichts wird, weil es halt einfach ein Web-Client ist und der RTC basiert und das kann man ja nicht unterstützen hier, dass alles irgendwie noch im Web läuft.
Ja, nicht in Microsoft Edge, das wäre dann halt doof.
Ja.
Deswegen.
Ja, ich habe ja die Woche auch schon über Chromium rumgeheult, weil irgendwie in der nächsten Chrome-Version mein SSL kaputt geht.
Ah ja, richtig.
Also Start SSL ist dann kaputt.
Ja, aber das hast du ja auch selber zu verantworten.
Hast du so ein Frickel SSL? Mach doch mal, wie heißt denn das?
Let's
neue.
Encrypt.
Let's Encrypt, also.
Let's Encrypt, ja.
Ja.
Ingo
ich bin
ist
ja dabei.
Ja,
aber
halt
ich bin halt nicht schnell genug, genau.
Nee, die machen das so schnell. Kaum ist schon wieder Ende des Monats.
Ja!
Musst du den Exponent handklöppeln oder was ist los?
Nee,
pipe doch einfach sudo wget pipe bash dann die
bash,
URL von
genau.
Let's Encrypt und ab dafür. Ab
und
dafür.
Dann wird alles Let's Encrypted.
Bam!
Direkt.
Das ist oder so ein Ransomware-Ding.
Ja, der neue Ransomware.
Lol und now.
Let's Encrypt the VPS.
Let's Encrypt. Now let's send ourselves Bitcoin, so you get your data back.
Genau, und dann hat jemand vorgeschlagen, ich soll Edge verwenden. Da habe ich gesagt, gibt es das schon für Linux? Also ich meine, bei Microsoft weiß man ja nicht so.
Gibt es Windows schon für Linux?
Ja,
das gab
oder
auch mal
andersrum.
Internet Explorer gab es auch mal auf dem Mac, von daher.
Ja.
Ja.
Geht es, das geht sich unter Wine, komm.
Ja. Internet Explorer
gibt's
auf
schon,
Mac mit Wine.
Gibt es schon Edge für macOS? Nicht? Habt ihr nicht?
Ja, heißt Safari da.
Der ist Safari. Das ist
furchtbar.
Das ist schlimmer, weil der hat keine Conditional Comments. Das,
ja.
Dass du CSS dafür drehen kannst. ja, aber also das Einzige, was ich zu dieser Skype-Geschichte hier noch herausfinden kann, ist, dass irgendjemand sich anscheinend aus den von den Microsoft Community oder Skype-Community-Managern da ein bisschen erklärt hat und wohl was gesagt hat mit, ja, die Leute, die diese Absage-E-Mails bekommen haben, haben sich wahrscheinlich in einen der anderen Clients, so auf macOS und so, die wir jetzt dann bald einstellen, eingewählt.
Ah.
So Worte kann man auch also, nur auf deutschen Webseiten finden.
Genau, sie haben eine Modemverbindung aufgebaut.
Moment, das, also,
und ein Fax versendet.
Das Wort eingewählt hat so nicht der Community-Manager gesagt, das stammt hier von unserer Quelle. das haben die so übersetzt.
Quellenüberwachung.
Und,
TKÜ.
Ja, und deshalb seien die E-Mails halt quasi irrtypisch. Also wahrscheinlich sind die E-Mails so generisch also, gefasst, dass sie denken, ah, es ist auch mein Linux-Client betroffen, ist er aber gar nicht.
Also würdest du sagen, dass keiner die Absicht hat, eine Firewall zu bauen?
Niemand hat die Absicht, irgendwas auf Linux zu bauen.
das passiert halt.
Es kommt halt einfach.
Es ist halt kein Make-File.
Ab und zu versuchst du halt GCC und dann, ups, ja, na gut, jetzt gebaut, jetzt auch fertig.
Keiner hat die Absicht, eine Firewall an der Grenze zu Mexiko zu bauen.
Okay, und was ist das letzte? Valve stampft Greenlight ein. Ja. Was ist denn Greenlight?
Greenlight war das Zeug, wo du deine eigenen Sachen verkaufen kannst auf Steam.
Ja, Greenlight war doch erstmal nur diese Phase, wo du deine Spiele reinfährst.
Das war nur so eine Phase.
Ja.
Also, da hast du experimentiert und dann...
Wenn die fertig gegreenlightet sind, also wenn die quasi genug Leute abgestimmt haben, dann wird das zu einem richtigen Spiel in Steam, oder?
So ja, aber musstest du es dann schon entwickeln oder war das irgendwie nur so konzeptmäßig?
Du warst schon am Entwickeln.
Du hast es schon entwickelt, du hast es schon da reingestellt irgendwie. Und
hast du gedacht, es wäre auch mal eine gute Idee zu fragen, ob die Leute es wollen oder
genau.
Nicht.
Genau.
Natürlich, Leute im Internet abstimmen lassen, ist die beste Idee, die du haben kannst. Da werden nur 4chan-Hinterspiele rauskommen. Ja. Den ganzen Tag nur.
Und auf der anderen Seite war es schon immer eine gute Idee, einfach irgendwelche Apps, Spiele, Produkte, was weiß ich, zu machen, ohne zu wissen, ob es überhaupt jemand haben will.
Natürlich. Aber das wird jetzt ja nicht komplett weggemacht, sondern das ist ja jetzt Steam Direct.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du da jetzt noch selber Sachen dann so einfach einstellen kannst. Hm. Also ich glaube, die Begründung war auch, dass halt so viel schlechtes Zeug da irgendwie rumgegammelt ist und sie irgendwie nicht hinterhergekommen sind.
Wie der Android
so.
App Store, ne?
Ja.
Ist dumm gelaufen.
Ein bisschen.
Tja. Aber für Android App Store und auch für das Steam Greenlight muss man ja Geld bezahlen, wenn man irgendwie mitmachen will. Aber es scheint nicht.
Ja, relativ
nicht,
wenig.
Nicht genau. Es scheint nicht genug Geld zu sein.
Aber selbst bei iOS, also ich glaube, da ist eher der Technologie-Stack irgendwie da, das, was die Leute davon abhält, weil bei iOS sind es auch irgendwie so 80 Euro im Jahr. Also das hat bisher noch kein Script-Kiddy abgehalten.
Ja,
4chan. Aber bei Android sind es, glaube ich, so einmalig irgendwie so ein niedriger zweistelliger Betrag oder auch pro Jahr. Ich weiß das gar nicht mehr genau.
12 Euro, bitte.
Zu wenig.
Ja, echt zu wenig. Also jetzt bei Steam Direct, was steht hier irgendwie? Eine Gebühr zwischen 100 und 5000 US-Dollar. Da läuft ja so ein Random oder so. Du, von dir kriegen wir 5000.
Sie sehen nicht vertrauenswürdig aus, geben Sie uns Geld.
Die Idee ist zu gut.
Bitte doppelklicken Sie diese Excel und wenn Sie das machen, kostet es 200.
Ja. Ja. Wir können leider nicht sagen, was das war. Nee.
Kann auch der Let's Encrypt-Trojaner sein.
Lol, wir haben ein Spiel jetzt.
Wir installieren das erstmal bei 10 Clients irgendwie vor und schauen.
Richtig. Ah, viele Tote der Woche.
Ein bisschen traurig.
Ja. Traurig. Aber es gibt ja auch gute Neuigkeiten, ne? Nämlich,
sicher.
Was ist denn der
die Brocam?
Logitech?
Die Brio.
Wer
von euch kennt noch die Brio-Bahn? Das war
ja,
so als
hab ich letztens erst
mit so Holz,
mitgespielt. Ich bin ja letztens
Vater, bist du.
Das auch. Aber ich bin ja Locomore gefahren und in Locomore kannst du kostenlos mit einer Brio-Bahn spielen.
Echt? Da gibt's das?
Ja, im Kinderabteil.
Ich dachte, das ist für deine Kinder oder so, aber ja, ist ja schön.
Ja, nee.
Ach, Locomore ist diese neue
diese Bahn.
Die neue Reichsbahn.
Die neue Reichsbahn!
Neue Reichsbahn mit den Zügen aus den 70er Jahren.
Ja, hast du nicht auf Twitter oder so, dass es verwirrend, aber gut? Oder
ja,
so?
Ja, genau. Also die waren verwirrt. Also das WLAN hat halt nicht funktioniert und irgendwie ein Wagen war halt irgendwie an der falschen Stelle. Die haben schon ein paar Probleme. Deswegen fahren sie jetzt auch gerade irgendwie nur 4 Tage die Woche, glaube ich.
Am 5. müssen sie jetzt mal klarkommen, mit was da genau passiert ist gerade.
Also sie haben irgendwie zu wenig Wagen, die kommen halt nicht schnell genug und es ist halt ein bisschen schwieriger, das Ganze ans Lauf zu kriegen, als man halt so denkt wahrscheinlich.
Hm. Überraschend.
Mehrere Wagen gehen halt kaputt und das Klos verstopfen, so ganz komische Sachen, WLANs funktionieren nicht immer und deswegen.
Mit einem verstopften Klo kannst du leben, aber was machst du denn ohne WLAN im Zug?
Genau.
Ja.
Wobei du kommst.
Im ICE ist ganz cool, da gehst WLAN jetzt.
Geht's jetzt?
Ja. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es, sie nennt es, glaube ich, Wi-Fi on Ice.
Ja.
Und dann denke ich so, okay, funktioniert bestimmt.
Slippery.
Man muss auch sagen, ich bin ja Aer Lingus geflogen, San Francisco, Dublin und hatte komplett durch WLAN. Und ganz ehrlich, wenn die in einem fucking Flugzeug im Atlantik das WLAN ins Laufen kriegen, dann, wobei, es ging den ersten Teil der Strecke, im zweiten Teil gingen ihnen die IP-Adressen im DHCP-Pool aus. Ich habe
typisches Problem.
Nach sechs Stunden habe ich das iPad rausgeholt, anmachen und du siehst halt, ja, er hat eine Verbindung, aber er kriegt keine Adresse. Und dann denkst du dir halt irgendeine Nummer aus und wirfst irgendein armes Arschloch aus. Und dann so, jetzt habe ich eine Adresse. Super, danke dafür.
Ja, aber genau. Das hat ein Problem, warum? Wenn du nur 255 Adressen freigeben kannst bei einem Flieger mit 300 Leuten.
Natürlich, weil das Subnet auch unbedingt.
Das muss auf jeden Fall immer 192.168.1.
Ja, richtig. Ja. Punkt. /24. Punkt. Geht nicht anders. Nee. Warum auch?
Ja.
Können Sie mal endlich IPv6 machen, ja? Und dann könnte jeder in dem Flugzeug Million.
Das Problem gibt es nicht nur im Flieger. Also bei uns, HDM am Edo-Rom, haben sie es natürlich auch geschafft, die Zahl so zu begrenzen, dass du keine IP-Adressen mehr gekriegt hast. So, und
kann man auch nicht
dann
wissen.
Sagt man einfach, ja, macht man es mal schnell größer. Ja, das macht mal schnell, hat irgendwie 2 Monate gedauert. Ist natürlich.
Ja, die Config-Datei gefunden.
Ich denke, es gibt nicht genügend IP-Adressen in diesem Pool. Wie lange kann es dauern, den zu vergrößern? Ja, das ist
vielleicht.
Also ich hätte es genannt.
Job von 3 Minuten.
Pools closed. Pools
closed. No, no IP for you.
Das ist auch, ja, das gibt's DHCP, da gibt's dann DHCP ACK und dann gibt's Pools closed, wenn du einfach keine.
Kriegst keine IP, ja.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Guerilla-mäßiger Kampf, dass die versuchen, die Studis in der V6 zu schubsen. So, ja, V4 haben wir jetzt gerade keine Adresse. Wenn du V6 willst, dann können wir dir helfen.
Aber ich speziell für den Bereich irgendwie so Airlines und so ist das doch eigentlich genial, weil du kannst eine Upselling draus machen. Kannst du irgendwie die Leute, die in der Premium Economy, die kriegen ein eigenes Subnet. Ah. läuft noch jemand rum mit so Vouchers? Ja.
Man muss, ihre IP-Adresse, genau.
Muss man den Hard eintragen.
Nee, deine IP-Adresse, dann deine Miles & More-Nummer.
Nee, du musst das volle Protokoll dann machen. Du machst dann so ein DHCP, wie geht's denn? Ein Offer zuerst. Also da kommt halt vorbei und so, entschuldigen Sie, ich hätte gerne eine DHCP-Adresse. Dann sagt der zu dir, ja, wie finden Sie die denn? Da musst du aufstehen und rumrufen. Hallo, hat jemand die 12?
Fänd das super, wenn du das nächste Mal, wenn das passiert, drückst du den Assistance-Request, dann kommt irgendwie der Flight-Attendant und du sagst, excuse me.
I need an IP-Adresse.
Können Sie mir bitte eine IP-Adresse zuteilen?
Der DHCP-Server macht das nämlich nicht mehr.
Und dann geht er zurück, kommt zu dir und sagt, sorry, it's close.
Ja, nee, deswegen. Das ist
Sie
auch,
können ein Upgrade bezahlen.
Das Traurige war ja, ich habe ja nur das iPad angemacht, um rauszufinden, ob das WLAN komplett kaputt ist, weil die geben dir da so Aer Lingus, kriegst du so, wenn du fancy spancy bist, kriegst du in der Business-Klasse so ein kleines Kärtchen, wo dein Code natürlich draufsteht für, sage und schreibe, 400 Megabyte Daten. Du tippst es in dein Handy ein, tippst den Code ein, sagst jetzt. Aber man springt dein Podcast-Client an und sagt, hoho, 5 neue Podcasts. Und deine 400 Megabyte sind einfach weg. Und dann musst du halt dein iPad rausholen und sagen, vielleicht kann ich es ja hier versuchen. Und dann, nee. Dann hast du keinen DHCP-Pool mehr und dann.
Das ist ähnlich gut wie Fotosyncing zwischen Macs und iPhones, wenn du irgendwie mit deinem Mac da eine Weile lang irgendwie nichts gemacht hast am Flughafen, aber ein paar Fotos gemacht hast und dann irgendwie im Flieger hockst und das MacBook erstmal so, ich habe WLAN, ich muss Bilder synchronisieren, hallo.
Richtig, sind die voll HD, alle Videos, ja, sehr gut, ich lade die jetzt runter.
Genau. Alles.
Das ist so, den großen Kill-Switch, das wäre es eigentlich statt dem Turbo-Button, früheren Rechnern müssen jetzt so einen Low-Bandwidth-Button, wo du einfach dann klick und dann, oder halt keine Datenlimits, aber.
Das wäre zu einfach.
Naja. Wo waren wir eigentlich gerade?
Wir waren bei der Brio. Bei der Brio ja, so, ja.
Ist Brillo nicht diese komplette Putzschwamm?
Brio. Okay, Cam, Brio. Ja. Genau. Ja, das ist eigentlich nur interessant, weil ich dachte, es gibt noch sowas wie externe Webcams. Sag mal, Logitech Brio ist die erste 4K-Webcam. Mm.
Aber es gibt doch schon Handys mit 4K, oder?
Was auch wenn sie noch nicht genau wissen, ob 4K jetzt 2160p oder 3840p sein muss.
Egal.
Das ist irgendwie, die kann man ja auch drehen und wenden,
nee,
wie man
will. Das ist absolut möglich.
Und ja, HDR.
Aber ach, eine Webcam für 240 Euro
kaufe
ist super, also, super Sache.
Da siehst du jedes Haar in der
jedes
Nase.
Jedes Haar. Und das ist super für die Biometrie, weil du kannst quasi in Zukunft einfach irgendwie Leute anskypen. Und dann hast du ein Foto von ihnen, das beweg dich mal noch ein bisschen, nimmst du das Windows-Hello-Profil davon auf und kannst dann zu anderen Leuten an ihren Rechner gehen und dich authentifizieren. Super Sache.
Endlich. Ja, okay, krass, 4K.
Ja,
dann,
4K.
Das ist ja fast, aber ich verstehe nicht genau, es gab
die meisten
Handys.
Leute werden es nicht wiedergeben können. Skype wird wahrscheinlich irgendwie 200% CPU brauchen.
Aber da muss dann schon so ein Encoder-Chip drin sein, weil sonst geht es ja nicht mal über USB drüber.
Ja, die binden die ja mit USB 3 über USB-C an, aber
ah, nee, sie funktioniert an einem USB 2.0 Anschluss, also die kodiert es irgendwie in Hardware runter oder so.
Ja, muss sie dann. Ich meine, hallo, das Ding kostet 230 Euro.
Vielleicht H265, dann kannst du es auch über einen Parallelport schicken, ja. Da ist nicht viel.
Also 2015, im Mai 2015, es gab schon die Top 5 Best 4K Recording Smartphone Cameras. Und jetzt kommen die quasi zwei Jahre später und sagen, ja, wir haben es auch.
Wir haben es zum USB. An den Rechner klippen.
Also
kommt der Logitech Innovation Think Tank und da kommt ein Consultant rein und sagt dann, jetzt machen wir Webcams. Ja.
Also ich find's gut.
Läuft, würde ich sagen.
Apropos,
läuft bei euch.
Läuft bei uns.
Was läuft denn bei euch für Git so?
Git, das,
habt ihr
da
ein virtuelles Filesystem zufällig?
Also Git ist uns zu langsam. Ich muss gerade die Zahl noch mal irgendwie raussuchen. Also das wissen ja die wenigsten Leute, wenn sie sich irgendwie so ein nach Microsoft riechendes Produkt irgendwie von Microsoft ziehen, das so Visual Studio Team Services heißt, wo immer alle sagen Visual Studio, ich arbeite nicht in so einer IDE. Da läuft ja hinten dran dann auch zum Beispiel mal Git. Also Source Hosting, dieses hässliche TFS muss man nicht mehr machen. Und intern wurde dann so immer mehr drauf gesetzt, alles mit Git zu machen. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, so kurz nachdem wir zu Microsoft kamen, wo ich noch nicht fest bei dem Laden war, habe ich viele Leute von schmerzhaften Erfahrungen mit TFS berichten hören. Das ist alles irgendwie weggegangen und wir machen eigentlich nur noch Git. Und das hat man dann irgendwann auch mal versucht, irgendwie auf andere Groups auszurollen. Unter anderem eben auf die, die so dieses Betriebssystem bauen, das da in München jetzt eingesetzt werden soll. Und ja, da haben sie halt mal gemerkt, es hat so ein kleines Problem, weil wenn du das halt mit Git umsetzen willst und da so quasi Monorepo machst, dann ist das nicht mehr so geil.
Ja,
wieso haben die auch so Binary?
Die sprechen hier von 3,5 Millionen Files und irgendwie 270 Gigabyte Checkout-Size.
Das sind schon relativ viele Gigabyte.
Und ein Checkout für einen Branch würde quasi 3 Stunden dauern. Wenn und ein Git-Status 10 Minuten und das alles nur, wenn du den Clone, der 12+ Stunden brauchst, irgendwie durchsetzt. Also, so. Und natürlich haben sie sich gedacht, anstatt dass wir jetzt irgendwie hier unser Repository in kleinere Repositories aufsplitten, ihr Idioten, machen wir mal ein neues Filesystem auf. Das GVFS heißt, witzigerweise gibt es ja schon eins, das GVFS heißt, das wird einfach overruled.
Bam.
Es gibt jetzt das GVFS von Microsoft. Und das ist im Wesentlichen auch, glaube ich, erstmal nur so für Windows gedacht.
Das ist jetzt ja Open Source oder was ist?
Ja, das ist auch Problem. Open Source, glaube ich. Yep. Man braucht momentan einen Beta- oder Pre-Release-File-System-Driver, zumindest unter Windows.
Super Idee.
Würde
ich sofort machen.
Ja, wird alles hier irgendwie fertig.
Und für Linux und macOS gibt es natürlich auch keine.
Und ist natürlich auch eine Visual Studio Solution, also nichts hier mit einem gescheiten Bildsystem irgendwie arbeiten. Aber die Idee ist natürlich schon nicht falsch. Quasi, das lädt Dateien erst in dem Moment, wo man sie auch wirklich braucht und nicht einfach alles nach. So, ja. Ist halt einfach so ein transparenter Layer quasi, der das Ganze versucht schneller zu machen. Immer davon ausgehend, dass man ja nur ein gewisses Subset quasi braucht von den Files. Außer du willst halt quasi so einmal Windows komplett kompilieren oder was auch immer.
Einmal alle Windows kompilieren.
Einmal alle Windows-Varianten und wahrscheinlich ist da noch irgendwo ein Windows ME auch drin versteckt. Und dann,
mit defragmentieren.
Dann brauchst du ja quasi alles. Ja, aber ansonsten ist es halt echt nicht verkehrt. Ja, so. Ich fand das ein bisschen interessant vor dem Hintergrund. Klar, ich meine, ne, also Git ursprünglich für den Linux-Kernel und so. Okay, ist jetzt wohl eine etwas andere Größenordnung.
Ja, da ist ja nicht viel drin im Linux.
Das bei Microsoft stehen wahrscheinlich auch einige Leute drauf, einfach Blobs einzuchecken.
ist halt die Frage, warum die Git genommen haben. Das hat Facebook hat ja auch Git am Anfang versucht und hat herausgefunden, dass es viel zu langsam ist. Selbst mit Optimieren und Zeug und ist jetzt auf Mercurial und das funktioniert auch.
Ihr habt
halt
nicht richtig optimiert, ihr habt halt nicht noch ein Dateisystem drunter geklatscht.
Ihr habt falsch optimiert.
Wir
machen jetzt halt Mercurial und das funktioniert. Mhm. Google hat auch ein eigenes Dateisystem auf ihrem Version-Control-System, genau wegen derselben Geschichte. Ja. Und das funktioniert bei denen auch ganz gut. Bei uns Mercurial, wir haben es so schnell bekommen, dass das Monorepo auch wunderbar so funktioniert. Also mit Checkout und allem. Wobei Facebook hat halt Bug als Bildsystem. Bedeutet, die haben, du musst da auch nicht immer alles lesen, weil der schon vorkompilierte Geschichten runterlädt, wenn du die nicht verändert hast. Also Monorepo klappt so für niemand richtig, außer du machst halt irgendwelche virtuellen Dateisysteme. Und ist ja das GVFS, war ja von GNOME früher, dieses Genome oder GNOME Virtual File System.
Gibt's nicht mehr, overruled.
Bam, ist jetzt neues, MS GNOME.
Neues MS GNOME, genau.
Nee, ich fahre mit der MS GNOME. Ne,
bei allem Spaß, den man da irgendwie hat, ich finde das schon eine coole Sache, dass wenn sie sowas machen, dass sie dann gleich überlegen, oh, wir open sourcen das gleich mal. Das könnten ist, andere ja, von
neue
Vorteil
Microsoft,
haben.
Unglaublich.
Sie hätten sich tatsächlich irgendwie eine bessere Abkürzung dafür ausdenken können, weil ich glaube schon einige kennen noch die GNOME Virtual File System. Ist vielleicht nicht so der nice Move. Und gleichzeitig, ja, also Leute, wenn ihr da irgendwie so ein Repository veröffentlicht und gleich mal irgendwie in der zweiten Section quasi nur so Windows-Pfade irgendwie drin habt.
Super.
Ist jetzt irgendwie.
Ja. Was ich mich frage, haben die mal versucht, System 32 zu löschen? Ich habe gehört, da wird ein System viel schneller. Vielleicht hätte es dann auch mit Git geklappt, einfach so.
Das ja,
alter Trick.
Ja. Das wissen
viele die Kinder heute gar nicht.
Wissen
mehr.
Die wenigsten, ja. Auch unter macOS
kann
und
man
Linux
auch
immer System 32 löschen.
Format C Doppelpunkt machen?
Nein.
Macht dein System auch schneller?
Nee, nur System 32.
Nee, System 32 löschen.
Ja, das ist das Beste.
Das gibt natürlich willst, Kinder, die denken, das wäre
Format. Du willst ja nicht
anders.
Alles wegschmeißen.
Anders.
Du willst ja doch das, was
so, du
willst ja,
dass weil 64 ist. Bit willst du ja haben. Du willst nur die 32 Bit nicht mehr haben.
Genau,
ja?
System 32,
ja,
32 Bit Version.
Ja, braucht keiner mehr. Stimmt. Also kann ich verstehen.
Was halt besonders fies an der Geschichte gerade ist, braucht quasi das neueste Windows 10, muss ich dann irgendwie einen, wie gesagt, einen Pre-Release-File-System-Driver installieren, für den man zum Beispiel BitLocker deaktivieren muss, wenn man da mal BitLocker gesetzt hat,
ja,
und so. Also ich kenne, also speziell bei uns ist natürlich überall BitLocker aktiviert. Ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich gerade auf meinem Production-Laptop irgendwie probieren würde. Muss jetzt auch persönlich sagen, bei dem, woran wir so arbeiten, weil wir schön viele kleine Microservices haben, hatte ich jetzt noch nicht so Probleme, den Git-Client zu scalen.
Die Microservices.
Aber jedem seinen Spaß.
Auf jeden Fall.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Genau. Viel Spaß hat wahrscheinlich auch PHP. PHP ist ja sowieso die beste Programmiersprache der Welt.
Richtig, die machen das jetzt ein bisschen salziger. Sie haben jetzt nämlich so einen RFC, also die hatten ja irgend so Krepel-Krypto, die also wahrscheinlich OpenSSL-basiert war oder so. Aber da gab es jetzt einen RFC, wo einer halt gefragt hat, ja, sollten wir vielleicht mal anständig Krypto machen? Und anständig bedeutet heutzutage Libsodium. Libsodium ist, glaube ich, sogar von diesem, heißt der Frank Dennis? Jedis CT1? Ja, doch, total. Ich wusste gar nicht, ich bin ihm auf Twitter schon immer gefolgt früher und der folgt, glaube auch mir und der retweetet meinen Scheiß auch und arbeitet, glaube bei OVH irgendwie und macht dazu Security-Kram. Stellt sich raus, der ist nicht nur einer der pure FDPD-Maintainer, sondern auch, glaube Autor von diesem Libsodium. Macht wohl total viel coole Sachen. Vielleicht soll ich den einfach abwerben, ja.
Der macht Salz.
Der macht Salz, genau. Und auf jeden Fall klatschen die jetzt das Libsodium in PHP rein mit moderner Kryptographie und diese elliptischen Kurven und PHP 7.2.
Rockt.
Ja, könnte dann echt gute Standardkrypto haben. Ich glaube, auch eine der ersten Programmiersprachen, die so Libsodium einbauen. Alle anderen machen halt so ein Wrapper um OpenSSL und dann, ja, viel Erfolg damit. Ist ja.
OpenSSL war noch nie broken.
War noch nie broken. Eine der Fake besten. News. Ich habe Leute gefragt, die sagen, das ist eine der besten Crypto-Libraries. Ja.
Die beste.
So great.
Ja, so great.
Die beste.
Ja.
Ja.
Da nützt auch frei SSL nichts mehr.
Ja. Nee, das ist zu spät jetzt. Nee, auf jeden Fall machen die das jetzt, was ganz gut ist. Vielleicht können wir dann endlich mal von dieser alten, hässlichen Codebasis wegkommen, die einfach den ganzen Tag nur CVEs produziert, zu was Nettem.
CVEs produzieren.
Gerade, ich meine, PHP hat, also hat jetzt ja auch schon genug gelitten, ja, muss man jetzt ja sagen.
Ist jetzt also wieder auf dem aufsteigenden Ast, sagst du.
Richtig.
Mal wieder Zeit
quasi. Jetzt make PHP
great again.
Endlich.
Make PHP encrypt again.
Richtig, nicht nur Base64 Encryption, ja, sondern auch mal richtig. Ja, nee, ist ganz, ganz cool. Und PHP wird auch irgendwie, wird schnell und sieht immer noch blöd aus und die haben schlechten Geschmack und machen irgendwie Backslashes als Separator und ach.
Pfui. Ja, aber ziemlich viel Code läuft halt auch auf PHP.
Ja, das ist halt
X
die,
noch nicht. Also das muss man
ja,
auch
erst anpassen. Ja, das ist, weil viele Leute einfach böse Leute sind.
Böse Leute.
Richtig.
Aber jetzt kommt ja demnächst das
so,
neue Debian
raus. Schon über,
habt
ihr schon über Python 3.6 geredet?
Nee.
Wo dein Dick kleiner wird?
Was? Bitte?
Moment, dann setze ich das nicht
das
ein.
Will doch keiner benutzen dann.
Moment, ihr redet jetzt mal über das nächste. Nee, ich hoffe, das ist nicht meins.
Doch,
das
ist leider.
Aber das ist, ja ganz einfach hier.
Ach, komm.
Jenkins ist kaputt.
Jenkins hat Löcher. Paar.
Again.
Ganz
ja,
wenige.
Richtig, da haben
make,
sie wieder.
Make Jenkins kaputt again.
Nur einer davon ist high. Die meisten sind medium von den 16. Also ist es ja okay. Aber jedes Mal, da waren jetzt halt 16 CVEs in Jenkins drin. Also ich habe ja schon am Kongress, mir haben auch sehr viele Leute erstaunlicherweise auf Twitter zugerufen, dass ich ja einfach nur recht hätte und das ist sehr lustig sein.
Das
Leute Jenkins hassen Jenkins. Das ist
ja,
so
aber
eines
das ist
der
ja,
Sachen.
Das ist zu einfaches Ziel.
Richtig. Das ist,
kaputt.
Ja, und
ja.
Ach,
das ist halt einfach auf dem besten Stack schon aufgebaut.
Ja, auf Shell-Skripten.
Also ja, und,
und Java. Java plus Shell-Skript ist quasi Gewinn.
das ist neu. Ja, auf jeden Fall, das ist auch eine der News. Das
Gewinn halt für andere dann.
Irgendwie will das Piratenpad, geht bei mir immer, ich kann da nicht klicken. Habt ihr da auch das Problem?
Nein,
ich hab's in Safari und Chrome. Bei
keine Ahnung, fährst du auf Linux oder so?
Nee, sonst hätte ich einen Kernel neu kompiliert, aber
ja.
Kann nicht klicken.
Nicht.
Du benutzt kein GNU Herd und deswegen hat dich Mr. Stallman abgestraft.
Es wehrt sich einfach das Piratenpad.
Ja. Nee, ich hätte nur, ich erzähl's jetzt einfach so, ohne dass ich den Link einfügen kann. Nee, doch, ich kann den Link einfügen. Schnell.
Das ist auf jeden Fall plötzlich eine andere Farbe.
Genau, wegen dem PHP 2.7, da gibt es natürlich auch Python 3.6. Die haben dann rausgefunden, dass ihr Dictionary irgendwie viel zu groß war. Und mit 3.6 kam ein paar Optimierungen, dass die Dictionaries viel weniger Speicher brauchen. Und ich glaube, dann haben sie auch noch, jetzt wieder Leerzeichen, ja.
Ich
gebe auf Piratenpad, bitte reparieren Sie das mal.
Ich habe das repariert.
Sehr gut. Auf jeden Fall hat es Dict, der Dict-Type wurde re-implemented und hat ein bisschen kompakter und er benutzt jetzt 20-25% weniger Speicher
gut.
Im Vergleich zu 3.5, was ja auch schon ganz nett war. Also wenn ihr Python habt und wenn ihr irgendwie super viel Sachen einfach im Arbeitsspeicher reinfrickelt, dann macht doch da mal Python 3.6. Da kriegt ihr auch ein paar andere coole Sachen, diese komischen, du kannst jetzt Underscores in numerischen Literalen verwenden. Also das war in Ruby schon immer so, dass du halt, wenn du 200 Milliarden, Billiarden oder so auftippen willst, dann konntest du alle drei Blöcke einfach einen Underscore machen, dass man es besser lesen kann. Und Python rafft es jetzt auch und du kannst dann in 3.6 einfach Underscores.
So?
Ja, gerade wenn du irgendwie so 20 Millionen und du musst dann halt so ganz nah rangehen und schauen, ob das jetzt 2 Millionen sind oder 20 oder 200. Und dann kannst du jetzt so abmachen.
Okay,
das kann man,
total praktisch.
Das kann man so machen, das kann man aber auch mit Asterisken schreiben. Jeder hat das so seinen Fetisch.
Richtig. Und was auch cool ist, die String Literals, also Python ist ja der letzte Krepel, was String Interpolation angeht, wenn du irgendwie deine Variable in diesen dreckigen String reinkriegen willst. Weil am Anfang war es ja irgendwie mit Prozent irgendwas dahinter und
Prozent
dann war
es Format
mit Squiggly Braces, mit Dot Format, was auch irgendwie mäßig ist. Und jetzt kannst du fast schon gut, also ist noch nicht gut, aber fast gut, jetzt machst du einen F vor den String, dass es ein Format String ist, also F und dann die Doppeldingens. Mhm. Und jetzt kannst du in die Squiggly Braces einfach die Variable reinschreiben. Also so wie bei Ruby schon immer.
Wie in jeder
oder in
halbwegs vernünftigen
selbst hat nicht sogar mit
aber kannst du da drin
einer String, was weiß ich, nee.
Naja, also Objective-C hatte so eine String with Format, das war dann quasi so C-String-Format. Mhm. Und in Swift kam
oder
dann
Swift
auch
dann.
Saubere String-Interpolation.
Genau, das und kann man jetzt dann auch in Python, jetzt also mit Python 3.6, ja, wird nicht nur dein Dicts kleiner. Du kannst nicht nur Underscores reinmachen, sondern auch dieses komische Zeug. Und Async ist jetzt für Generators und Comprehensions auch drin.
Also
die besten Generator gibt es jetzt da.
Dicts sind jetzt quasi for free.
Ja, richtig. Ja.
Also der nächste Schritt bei dem Templaten von Strings ist eigentlich nur quasi so Squiggly Braces auf und dann dein Code da rein und dann was am Ende rauskommt.
Oder vielleicht machst du den Hash davor und dann sieht es aus wie ein Ruby.
Ja, nee, nee, also so komplett Templaten, das heißt, dass du da auch Code drin haben kannst. Und ja, dass du quasi deine Template
in Ruby. Genau so.
Seit alles.
Alles, ja, ich weiß gar nicht.
Kannst
ich
du einfach Ruby benutzen?
Kannst du ein Sample machen?
In Ruby? Oder in?
Ja, ja, in Ruby Sample.
Ja, Moment, ich mache das jetzt live in den ja. Binärgewitter-Channel. Jetzt mache ich das ist doch der Makefu hier drin.
Warte.
Okay, und dann mache ich.
Hören Sie auch heute wieder zu, wenn
live, wenn Mark Ruby
Also ich ja. habe hier ein Sample von Nix und da geht es nämlich hundertprozentig richtig quasi.
Ja, ich habe es jetzt direkt geschickt.
Weil quasi der Return Value, der letzte, wird dann da quasi einfach eingetippt.
Eben, genau wie in
Wartet, ich mache das Ganze mal noch für Java. Import.
Import public static main void arc c arc v. Ja. Wo waren wir denn? Genau, wir haben PHP, Python, Jenkins. Jetzt höre ich auf zu reden, weil es ist eine andere Farbe.
Wo
hast du
es denn hier drin?
Oder? Ja, jetzt geht es zum richtigen GNU-Sachen oder was? Nee, worum
geht's? Nee, also ich wollte, jetzt kommen wir zu diesem Security-Ding, so ein bisschen jedenfalls.
Ja,
also alles, das war davor schon Security mit Jenkins, aber Immer. Jetzt geht es quasi noch
weiter. Insecurity mit Jenkins.
Insecurity
mit Jenkins. Das wäre auch die schlechteste Kindershow der Welt, Insecurity mit Jenkins.
Das ist dann so ein soziales Teil?
Nee,
so.
Der vergisst einfach immer alle Türen abzuschließen und da passieren schreckliche Dinge mit seinem, keine Ahnung, Hund oder Haus.
Mit seinem Hund?
Keine Ahnung.
Ja. Jetzt hat nämlich noch jemand seine Türen vergessen abzuschließen, nämlich Denuvo. Mm. Und das war diese eine Firma, die macht so Kopierschutz für deine Spiele.
Ich und dachte schon. Vielleicht nee, auch nee. Türschlösser oder so.
Nee, also auch.
Virtuelle.
Also quasi virtuelle Türschlösser jetzt. für deine Computerspiele, wenn du ein Computerspiel hast und dann möchtest du quasi, dass keiner das kopiert und dann ins Internet stellt, dann kaufst du dir Denuvo für irgendwie 300 Super Millionen Lizenzgebühren und kriegst dann quasi dieses Vorhängeschloss. Das Denuvo war ja schon in den letzten Wochen arg geowned worden, also quasi es geht immer um die Spanne, wie lange es braucht, ein Spiel zu cracken von einer Release-Gruppe zu dem vorherigen Termin, wo es released wurde.
Mhm.
Und früher war es für Denuvo so, dass es irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr gebraucht hat, bis dann quasi das erste Game mal überhaupt gecrackt war. Und jetzt für Battlefield 1, glaube ich, war das, hat es dann nur noch 2 Wochen gebraucht. Und das quasi, also der Kopierschutz ist gecrackt, aber auch Denuvo als Firma hat Daten verloren, nämlich ihre eigenen E-Mail-Daten von ihrem quasi Main-Webserver, wo sie dann so Public HTML hatten und da dann alle Sachen vergessen haben, dass es quasi dort noch erreichbar ist. Und das ist natürlich schon ein bisschen Panne, wenn man quasi eine Security-Firma sein möchte.
So ein bisschen, ja.
Und
ja gut, was der Webserver-Admin da noch so treibt.
Ja.
Dass es immer noch diese Spielkopierschütze gibt, dass die es immer einfach noch versuchen.
Ja.
Ich weiß, damals, da gab es noch Laserlock, wo dann auf der CD irgendwie unlesbare Sektoren waren, ja, dass
und
du die nicht,
und
du
dann
musstest im RAW-Mode, ja,
genau, und kopieren. Und DADC von Sony und so.
Aber
wo du Sachen dann
Nukem ist jetzt vom Index genommen worden.
Was?
Wirklich?
Welcher Teil?
Ja, der normale, der 3D.
Der 3D?
Ja. Also das ist nicht das Forever, das braucht nochmal noch Infinity.
Ja.
Ja, das dauert forever. Halt wieder länger, ne?
Wo wir gerade bei diesen
schön.
Ja.
Das heißt,
wer nochmal Pixelgrafik angucken will und Leute durch die Gegend und so, also könnt ihr jetzt direkt einfach kaufen und spielen.
Ja.
Geil.
Weil, gib es jetzt.
Endlich.
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 Gibt es dann jemand, der bei der Index, keine Ahnung, der unabhängigen, wie sie auch immer
heißen? Die haben das einfach so gemacht wie bei dem MPD-Verfahren. Die haben einfach gesagt, naja, ist eigentlich noch gewaltverherrlichend und alles und nicht gut, aber ist nicht mehr relevant und deswegen kannst du auch vom Index runter.
Richtig.
Spielt keiner mehr.
Genau, ist nicht in 4K, ist pixelig.
Ja, also die haben, glaube ich, gesagt, es ist einfach zu pixelig, dass es jetzt aussieht wie so ein Spiel halt.
Ja.
Yeah. Also nicht mal wie die Realität.
Genau, früher. Früher war das die Realität.
Realität ist mittlerweile viel weniger pixelig.
Und dann.
Mittlerweile.
Genau. Mittlerweile ist die Realität in 4K sozusagen.
Ich,
ja.
Aber ich sehe schon, bevor mir die nächste Vapor werden können: Duke Nukem VR. Endlich.
Ja, kannst du. So, kündige mal an. Weil
geht's dann so in pixelig auf der Oculus.
Cool.
Geil.
Wird dir wahrscheinlich auch super schlecht, wenn du da rumläufst. Schön. Okay, also die haben jetzt ihre Daten auf dem Webserver vergessen und jetzt lachen alle über die.
Ja,
zu Recht.
Und ja. Wenn man es im Internet sucht, kann man es sogar noch im Internet finden, im Gegensatz zu anderen Leaks.
Mm. WikiLeaks? Nee, was?
Nee, WikiLeaks anders. Nix. Google. Aha. Google Leaks quasi.
Gibt's, kannst du nicht auf Google finden.
Doch, kannst du.
Wirklich?
Kannst du.
Ist ja Google.
Ja. Was du nicht finden kannst, ist heise.de hat
Dateilose Infektion.
Genau, wenn du dich infizierst, aber deine Daten nur im RAM. Wer hat denn das da reinkopiert?
Felix. Ich habe das garantiert da reinkopiert.
Dann erzähl doch da was drüber.
Oh, du kannst aber da sieht man doch keine Spuren von dem
Schadcode im RAM.
Genau, das ist nämlich der nächste heiße Scheiß.
Metapeter. Nee, Metapreter Payload im RAM.
Ja, also das ist ja quasi
Metasploit-Exploit.
Also normalerweise, wenn man an Malware denkt, dann denkt man so, ja, okay, das ist irgendwie ein Stück Software, das kopiert sich dann irgendwie auf die Festplatte und dann startet sich's doppelt als Service oder so ein Quatsch. Passiert jetzt neuerweise, beziehungsweise quasi schon seit einiger Zeit nicht mehr einfach so. Das heißt, du hast da nicht irgendwie ein Artefakt auf deiner Festplatte, was sagt, okay, da wurde mal eine Datei ausgeführt, sondern diese ganze Krempe, dieses ganze wilde Gehacke und Passwörter abziehen und so, das passiert im RAM. Und zwar werden einfach die benötigten Stücke Software in den RAM reingeladen und dann quasi gedoppelklickt im RAM. Und das ist der neue heiße Scheiß.
Aber das ist doch, so sind doch alle Programme.
Das wollte ich gerade sagen, erklär mir das Ganze mal, weil, Grundverständnis ist doch so, damit ich ein Programm ausführen kann, muss es erstmal so quasi, vereinfacht gesagt, in den RAM geladen sein. Und die Frage ist ja, wo kommt es daher? Ja, also klicke ich in einem Browser auf eine Webseite und dann habe ich Zeug im RAM? Oder was ist der Exploit? Wie kommt in den RAM?
Also normalerweise ist es so, dass dein Payload, wenn du den, stell dir vor, du bekommst eine E-Mail und doppelklickst dir, weil du halt dumm bist. Ja, dann
so doppelklicken
was dann passiert ist quasi die erste Stage ist normalerweise nur ein Loader, das ist quasi ein Stück Software, was andere Software runterlädt und die auf deine Festplatte dumpt in den Temp-Ordner und dann quasi
das versucht auszuführen. Das dann in C, Windows, Autostart.
Genau, aus
C-Programme.
Und das ist natürlich eine blöde Sache, wenn du nämlich nicht einfach immer so auf die Festplatte schreiben kannst oder dass du keine Spuren hinterlassen möchtest, dann lädst du die Sachen nicht auf die Festplatte drauf, um dich persistent als Service zu machen. Oder
nur in RAM.
Sondern du lädst einfach nur in RAM und dann läuft es halt so lange, wie der Computer quasi an ist. Und das reicht halt für die meisten Fälle einfach schon, weil du dann die ganzen bösen Dinge schon tun kannst.
Weil mit auch Windows mittlerweile so weit ist, dass man es nicht alle 5 Minuten neu starten muss.
Richtig, genau. Und ganz oft ist es dann auch egal, weil du quasi dann einfach so eine große Masse
reißt. Hast du genug Devices, die gleichzeitig an sind quasi?
Genau. So. Und das deswegen ist der Schritt eigentlich auch schon längst überfällig gewesen. Ich habe eh nie so wirklich verstanden, warum man denn ständig irgendwelche Dateien auf der Festplatte dumpen soll, um irgendwie Computer zu hacken. Und also das ist hier der heiße Security-Artikel, fasst es so ein bisschen zusammen, was gerade so State of the Art ist, wie das verwendet wird und was dann quasi auch mit diesem RAM.
Ich meine, das extrem Schwierige daran ist ja auch, dann nachher quasi so den Nachweis anzutreten. Genau. Ne? Also wenn das wirklich immer nur im RAM war, ist das quasi in dem Moment, wo du den Rechner ausmachst, einfach komplett vernichtet.
Ja.
Mhm. Ja. Und wenn du jetzt nicht irgendwie ein Quantenmechaniker bist, kannst du halt einfach, selbst dann kannst du nicht mehr da einfach so reinschauen. Das heißt, wenn, dann kannst du ein infiziertes System nur in dem Moment sozusagen in situ
analysieren. Du hast viel, viel weniger Artefakte, die du wirklich verwenden kannst. Ja. Einmal ist natürlich Logs, also alles, was quasi an Logs generiert wird. Wenn du zum Beispiel irgendwie ein Filesystem mountest oder dich irgendwo anders einloggst, dann erzeugt das halt Logs. Ja. Entweder auf der Box selber oder auf der gegenüberliegenden Box. Aber du kannst halt nicht mehr sagen, okay, hier war mal eine Datei auf der Festplatte und die wurde dann auch wieder gelöscht oder so. Ja. Und das ist halt viel, viel weniger Oberfläche, die da damit erzeugt wird und deswegen ist es auch viel schwieriger, das nachzuweisen. Ja. Und für solche Standard-Malware ist es quasi schon schwierig und für Malware, die sich dann noch Mühe gibt, nicht direkt aufzufallen, ist es dann noch viel, viel, viel schwieriger.
Die Frage daran ist aber dann auch wieder, das ist jetzt vielleicht super evil und das ist so die nächste Next-Level-Nuklearbomben-Shit, aber die Frage ist halt, wird es so krass eingesetzt werden, solange das andere noch so super easy ist? Solange du mit dem einen noch genug Leute pawnen kannst.
Ja, klar. Also die Sache ist halt, es ist halt einfach genug, das direkt einzusetzen. Und das Einzige, was halt das Problem ist, dass die Box halt ab und zu an- und ausgeht. Aber wenn du vorher quasi schon die Passwörter gesnifft hast und dein quasi Lateral Movement gemacht hast, also quasi auf andere Maschinen in dem Netzwerk gegangen bist, die dann nach Hause telefonieren, ist es dann auch wieder scheißegal. Und dann kannst du auch quasi die eine Box ausgehen lassen, ohne dass du gleich quasi kein.
Weil die könnten ja auch einfach eine RAM-Disk mounten. So, der Loader mountet die RAM-Disk, klärt den Scheiß runter, kannst immer noch mit Dateien machen.
Kannst du auch direkt richtig machen. Also kannst du auch direkt alles im RAM so lassen und dann einfach.
Ja, quasi. Könntest ja nicht einen Instruction Pointer setzen und Jump und Up.
Nee. Ja, doch sowas quasi.
Ja, also ganz
so,
gut eigentlich.
Das ist so die Grundidee.
Ich verstehe den Artikel nicht ganz. Ich glaube, das ist. Also, die haben jetzt keine Datei mehr.
Aber genau, es gibt keine
Datei. Weltweite mehr. Angriffe. Bei über 100 Firmen entdeckt man bereits derartige PowerShell-Skripte in der Registry.
PowerShell!
Da ist man aber auch selber.
Ich frage mich halt, ob das McAfee einfach so eine Covered Ops macht und sein.
Ja. Ja, die sind das einfach, ja. Die sind es alle.
Da steht er in seinem Würstchenverkäuferstand vor seinem eigenen Haus und denkt sich, jetzt aber.
Jetzt aber,
das Problem ist
jetzt
halt,
aber nur in RAM.
Die werden mich nie gehen sehen. Ja.
Also das Problem ist, dass die ganzen Antiviren-Programme halt auch ganz oft darauf quasi nur schauen, dass irgendwelche Dateien
auf Platte auf die scannen doch den Prozess.
Also standardmäßig gucken sie erstmal natürlich, welche Prozesse laufen.
Ja, das Problem ist quasi, wenn du einen Prozess hast, der exploited wurde, dann ist quasi sieht das erstmal so aus, als wäre dieser Prozess quasi nur ein Stück größer geworden. Und dann hast du natürlich wieder verloren. Und kannst ja nicht einfach System 32 löschen. Also
geht doch, schon.
Moment. Wird ja viel schneller auf einmal. Ja. Denkst du so, wow.
Also das ist, also
dann könnte Windows auch wieder Git einsetzen.
Problem damit, ja.
Ist auch wieder platzfrei auf Platte.
Genau. Endlich. Ja, okay, gut. RAM-only Malware, das ist ja geil.
Coole Sache eigentlich.
Geil.
Cool.
Ticketbleed,
das ist das. Ich habe nur da drauf geklickt, weil da Filippo.io stand. Das war ja damals beim Heartbleed, als das ganze OpenSSL-Krepelzeug deine Private Keys geleakt hat.
Die machen Qualitäts-CVEs.
Genau. Filippo.io, da denke ich mir, da gehe ich hin, das hat ein Logo, ja, das
ja,
hat einen
aber das Logo
lustigen
ist
Namen.
Ja.
Oh, das Logo. Aber das Logo sagt,
ja.
Also sorry, das Logo ist scheiße.
Ja, das war
also damit können die nicht.
Moment, das ist ein PNG-File zumindest. Ja, siehst du, PNG-File. Ohoho. Schau dir mal, wie du da reinzoomen kannst, wenn der rechte Maustaste drauf machst.
Ja, und das wird jedes Mal geladen, wenn du auf die fucking Webseite gehst, Mann.
Ja, aber es ist nicht nur 1 Kilobyte, weil es halt irgendwie
31 Byte, vielleicht passt der direkt da rein.
Dann können wir es auch direkt im RAM laden. Geil.
Er kann direkt in die geleakten 31 Byte
rein. Ja. Auf jeden Fall
was genau, worum
geht's? F5 Load Balancer, die sind in größeren Firmen sehr verhasst, aber benutzt manchmal. Und die haben wohl ähnlich wie Heartbleed so ein Problem, dass einer, der da remote an dem Load Balancer rumfrickelt, bis zu 31 Byte von nicht initialisiertem Speicher lesen kann bei jedem Request. Bedeutet, du kannst dich da einfach so durchkrepeln und dann halt auch ähnlich wie bei Heartbleed Private Keys zum Beispiel aus dem Load Balancer rausziehen, wenn der SSL terminiert und diesen ganzen Krepel. Und
ich meine, ist schon eine echt harte Arbeit, wenn es immer nur 31 sind. Aber
ja gut, aber es war ja bei Heartbleed auch nicht anders.
Ich meine, so viel Keys hast du da oder so viel Zeug hast du auch nicht im Key. Auf jeden Fall haben sie dann unten auch wieder so das Internet gescannt, irgendwie die Alexa Top 1 Million, haben sie 950 verwundbare Load Balancer gefunden mal wieder. Und diese F5 sind schon so recht große, die recht gut Web-Traffic balancen können. Und sind halt auch so, also die rackst du da an ein und stöppelst dann nur deinen Nupsi an und dann machen die das für dich. Das ist auch so viel.
Enterprise-Grade Turnkey Solutions.
Genau, ja, und die ist halt auch Internet-Facing und da hat der Filippo wieder so einen Web-Tester gemacht und einen Go-Script jetzt dieses Mal, das du ausführen kannst. Und dann kannst du auch also das wird jetzt halt wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre noch rumkrepeln. Ich denke, wenn der Heartbleed, wenn du heute einen Scan machst, da hast du immer noch viel.
War doch erst letztens, dass mal wieder jemand gescannt hat und gesagt hat, dass immer noch
ist immer noch so.
Dass immer noch irgendwie 30% der Webseiten irgendwie angreifbar sind und du denkst, hä? Wann war das? 2014? Das ist irgendwie 3 Jahre her. Fixt mal eure Server, what the frack?
Wobei ich sagen muss, das ist auch da, das ist schon so ein Powerplay, ne? Da sagen die, dein SSL ist angreifbar. Und dann sagen die, ja und? Mach mir doch nix. Versuch doch was, du, ja? Come at me, Bro. Aber ja. Und die rocken dann einfach weiter mit ihrem kaputten SUSE 7.2 mit dem Heartbeat da drin. Das ist wie, was meinst du, Updates? Bei uns gibt es seit 3 Jahren keine Updates, du Handel.
Wir haben alle guten Vulnerabilities.
Richtig,
bei
wir schicken einfach in Kasso Moskau, wenn du uns das Private Key ausliest, ja?
Wir haben die besten Vulnerabilities.
Richtig.
So great.
I know vulnerabilities, I have the best.
Richtig. Wir haben so viele Vulnerabilities, da denken alle, ja fuck, das ist ein Honeypot, ich bin doch nicht blöd und greife den jetzt
keiner
an.
Ran, ne?
Richtig,
die hauen,
so,
die hauen nur zurück.
So verwundbar ist doch
wir
keiner.
Wir haben Heartbleed und Shellshocker quasi installiert.
Das ist bei uns installiert, extra gedowngradet, damit wir die auch noch haben.
Richtig, das ist jetzt auch unser Deployment-System, Heartbleed und Shellshock.
Genau, falls wir unsere Crypto-Keys vergessen haben, kein Problem.
Wir haben die alle vergessen. Wir lesen den SSL-Thread auf, um Man in the Middle zu machen und injecten dann auf die Anfrage einfach mit Shellshock die Bash.
Wir haben extra ein Ansible-Modul geschrieben, was dann dieses Shellshock benutzt.
Das könnte dann den Transport austauschen. Transport SSH, Transport Shellshock, Transport Windows NT Shatter-Attack.
Leider haben unsere Entwickler angefangen, es zu verwenden. Jetzt haben
wir
es nicht mehr.
Wir haben das jetzt aber Production Scale aufgezogen. Wir deployen da jetzt 5-mal am Tag mit.
Direkt von GitHub einfach.
Den Proof of Concept haben wir einfach reinkopiert.
Hat funktioniert. Hat einer geschrieben auf Stack Overflow, aber reinkopiert, funktioniert.
Wir geben eine Präsentation auf den nächsten Forstem, wie wir Open Source einsetzen. In unserem Shellshock-Deployment-System.
Direkt aus Travis CI.
Ich freu mich.
Oh Gott.
Ich freu mich.
Jenkins.
Genau, direkt das Jenkins. Alter.
Wir haben alle Root-Passwörter vergessen, aber ist nicht so schlimm.
Ich freue mich ja schon drauf. Wir hatten aufgrund der letzten Sendung oder so, hatten wir einen Hörer, der uns schrieb. Und das war wohl irgendwie so ein Mainframe-Fan. Oder zumindest kennt er sich in der Szene aus.
Ja, aber die Bombe hat große Lüfter.
Hat von einem Talk von einem auf einer solchen Konferenz erzählt, der ist ein 18-Jähriger jetzt irgendwie hin ist und sich so ein Mainframe aufgesetzt hat.
Den habe ich gesehen, den Talk, der war echt gut.
In 4-5 Jahren hatten so Leute irgendwie Vorträge, wie sie irgendwie versucht haben, Linux zu installieren mit Heartbleed. Und so, wir wollten eigentlich dieses Paket, aber das war auch schon gepatcht. Da mussten
wir
doch irgendwie von Source kompilieren.
Wir hatten den IBM-License-Key leider nicht. Da mussten wir Shellshocken, um dann da doch reinzukommen.
Sehr, sehr gut.
Das war jetzt schon lustig ein bisschen auch.
Kleines bisschen.
Was ja auch lustig ist, ist ja Key.
Was ist aber nur Key?
Key? Okay. QI. Ich würde es QI nennen.
Ach, cool. Ja, QI, genau. Ach so, was ist denn?
Dieses Ladeding. Jetzt.
Das ist gar kein Security. Davor kommt noch eins. Warte. Nee, was? Doch, wir sind durch die Security. Ich glaub, nice.
QI oder
Security hat bestimmt keine Security.
Nice. Nee, QI ist voll super, weil
QI-Laden, ja.
Jetzt ist natürlich das Beste. Also davor war es, also Apple hat ja immer gesagt, dieses kabellose Laden, das setzt sich nicht durch, ja. Kein will das.
Genau.
Ja. Und jetzt
Charge and Sync, like an iPod.
Jetzt sieht so genau. Jetzt sieht so aus, als würde Apple tatsächlich Teil.
Ich glaub's nicht.
Du glaubst nicht?
Nee. Doch, das wird gerumert.
Ich glaub's
für das iPhone 8.
Nicht.
Schon seit Wochen.
Hier, die Apfeluhr macht doch QI.
Echt? Macht die QI?
Ja. Anders, aber schon QI.
Apple QI. Also sie werden es so machen, dass es mit allen anderen Geräten, die es zurzeit gibt da draußen, nicht funktioniert. Und du dir teure 60-Euro Geräte dazu kaufst.
Also das Apple Watch Ladekabel ist bereits QI-basiert.
Ja, genau.
Aber sie haben halt,
du musst halt extra
Apple
kaufen.
QI.
Ja, genau.
Apple QI, besseres QI.
Ja, genau.
Beste QI.
Beste QI. So great.
Und shiny.
So great.
The best QI.
Make QI great again.
Also sie sind jetzt aber dem Konsortium beigetreten.
Genau.
Ja, um es zu verkrepeln, na super.
Das ist ja scheißegal, solange dann alle den Krepel benutzen und es dann überall das gleiche funktioniert.
Ich hab ein Problem entdeckt.
Was? Ja. Wirklich?
Best QI. Wir müssen es ab jetzt Qi aussprechen, weil das sagt die englische Qi. Allwissende Müll halt.
Ach komm.
Das heißt wie Qi.
Nee, ist okay. Qi. Also ich kann damit leben.
Ja, nö.
Qigong.
Also wie GIFs?
Nein, wie Qigong
GIFs,
und so.
GIFs.
Qigong.
Qi. Ja, aber finde ich gut. Also Qigong. Genauso wie, wie ButterFS. Ist ja auch ButterFS und nicht BetterFS.
Ja, ja, das muss man so aussprechen.
Das muss man wissen, das ist Physik.
Bittere FS.
Better oder Butter.
Bittere.
Und das ist Butter. Das hat, glaube ich, eine von den Core-Entwicklerinnen mal gesagt, dass es so ausgesprochen
wird.
Ja.
Genau, und hier ist es halt Qi. So ist es.
Qigong.
Schön. Genau, und jetzt, vielleicht kommt es ja, und das wäre doch, also ich würde es cool finden.
Ja, aber ich, wie gesagt, cool. Apple verkrebelt das so, dass es halt mit allen anderen nicht geht. Und dann brauchst du halt auch wieder nicht.
Ja, aber das haben sie jetzt schon gemacht. Das ist ja auch scheißegal.
Du
dann
meinst,
kannst du auch weiter so machen.
Sie lassen das Charging-Protokoll dann irgendwie auf iMessage basieren.
Musst dann erstmal mit
einem Handshake machen.
Darf
ich mit diesem Gerät laden? Das hat sie nicht authentifiziert.
Du musst Siri erst fragen, ob sie dich laden will.
Na, Siri, bitte lade mein Gerät.
Nein.
Ich habe keinen Strom mehr. Ich habe dich nicht verstanden.
Sehr gut.
Schön. So also schön.
Also ich würde es gut finden.
Wenn sie es richtig machen, würde ich es auch gut finden. Ja, also wenn es halt mit diesen ganzen QI-Ladegeräten, die es halt da draußen schon gibt.
Per Definition machen die es richtig, weil die sind ja Apple. Was Weltmarktführer, Ingo. Lass es dir mal auf der Zunge zählen.
Aber von welcher
auf
Welt?
Was? Ja. In
also
welcher
von
Welt?
Die haben so viel Geld, die können einfach jede
Welt
kaufen.
Ach so, Geldmarktführer, nicht Geld. Welt. Nicht Weltmarktführer, Geldmarktführer.
Geld. Ist dasselbe.
Ja.
Geld jetzt noch, regiert die Welt.
Ja, wenn sie jetzt noch USB-C in ihre Telefone machen, wäre ja schon eine gute Sache eigentlich.
Never happens. Wird nicht.
Ja, aber warum nicht?
Ja, das MacBook hat doch jetzt auch.
Ja, genau, das MacBook hat es halt schon.
Ja, aber du musst 3 Adapter kaufen, um dein Telefon jetzt zu laden.
Du darfst
nur 2 Adapter. Ja. Sind schon 2 zu viel.
Ja, aber guck, das in Zukunft kannst du dann einfach dein Handy aufs MacBook legen und dann passiert auch noch nichts.
Nee, in Zukunft, du steigst in den Münchner Flughafen ein.
Ja,
und
genau.
Dann
wartest du 5 Stunden und fliegst 3-mal um die Welt und dann ist es immer noch alle.
Ja, aber könntest geladen werden dann auch an deiner
Von der Sonnenstrahlung, die da, genau, ja,
Solent,
so wird es sein.
Richtig.
Ja, genau. Okay. Halten Sie das Telefon weit nach oben, weiter, steigen Sie in dieses Flugzeug ein.
So, jetzt nächstes.
Genau, StreetMap-Plugin für Unreal Engine 4, fand ich immer nur cool, ich fand die Screenshots im GitHub Repo so geil.
Klingt
du kannst einfach
Street Fighter.
Richtig, Challenger, nee, was, egal.
Challenger
exakt.
Challenger accepted.
Auf jeden Fall kannst du dann bei OpenStreetMap einfach so klickety-klackety und dann sagst du Export und auf einmal ist es in deinem Unreal 4 Editor in der Map drin.
Bam, zack, direkt zu
Bam,
Steam Direct, fertig.
Ja.
Export to Steam.
Kannst du sagen, jetzt
ich habe mein Spiel fertig, ich nenne es New York. Klick. Sweet.
Nee, da kannst du dann halt auch so, Glocalization, wo so global und local, dann kannst du jetzt irgendwie in Steam Direct, wie nennen wir es denn, Chemnitz-Klopper oder so, dann machst du so ein Beat'em-up in Chemnitz, da so Leute aufs Bam, Bam, Bam.
Du meinst, du bringst das einfach wie jede Stadt ein Spiel,
ja, richtig.
Flattest so Steam Direct einfach am ersten Tag schon mit so 2000
Kannst du den Karlsruhe-Klatscher oder sowas in der Arme oder einfach so.
Einfach autogenerieren.
Das ist wie GTA,
hier.
Nur ohne Missionen und so. Du denkst dir so, geil, das ist, die kenne ich die Straße.
Ja, geil, ich mal arbeiten hier.
Ich erinnere mich noch dran, ich hab ja mal so ein App-Store-Parser irgendwie geschrieben, der so Ranks irgendwie von Apps irgendwie durch. Und da kam ich an eine App vorbei, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, das war sowas wie LaVou oder so. Und die hatte einfach für echt fucking jede deutsche Stadt hatte eine eigene App im Store.
Sehr gut.
Und Apple hat die nicht rausgeschmissen dafür.
Kann man ruhig mal machen, das ist ja kein Thema.
Kann man schon machen.
Das waren auch sicher 9 verschiedene Shell-Companies, die dann alle aber denselben Namen hatten,
ja,
mit so kyrillischen Buchstaben.
Wikipedia kopiert passiert.
Scout 24, Scout 48 und Scout 72.
Ich habe so viele Webseiten, als ich diesen Webcrawler gebaut habe, da gab es so viele, die einfach jede Stadt in einem Land irgendwie einen Link dazu hatten und eine HTML-Seite und wahrscheinlich alles irgendwie über ein komisches Apache Rewrite-Modul gekrepelt. Aber ja, gibt's viele so autogenerierte. Schön. Auf jeden Fall ist das ganz cool und früher, als wir alle Counter-Strike-Maps von unseren Schulen gemacht haben, was ja sehr kritisch war.
Niemand hätte
da könnte jeder Amokläufer von uns sein, nur weil wir Maps gemacht haben.
Virtueller Amokläufer.
Aber jetzt kannst du es quasi
automatisiert machen.
Auf Stadtlevel Städte. Ausgeweitet quasi.
Kannst du direkt mit einem für deinen Hut machen.
Richtig, da kannst du endlich.
CSGO Home.
CSGO. Home Edition. Ja, nee, gefällt mir. Auf jeden Fall ist das ganz cool, wollte ich nur mal gesagt haben.
Finde ich cool.
Themen.
Haben wir Themen?
Genau, ja,
ich habe
ein Thema.
Oh.
Und zwar,
der Ingo virtualisiert gerne.
Ja, also ich habe ja meinen MacBook verkauft.
Was?
Bin ja jetzt ohne MacBook. Ja, na, Apple,
ja,
Apple
ich
ist...
Ja. Ich sehe es
endlich
schnell.
Hat noch Sticker. Also
Apple ist ja nicht mehr
geworden.
Great again.
Von hinten sieht es aus, ach, da steht jetzt ja Dell drauf. Das sieht aus wie ein MacBook.
Ja. Das ist aber ein Dell.
Make Dell Apple again.
Dude, it's a Dell.
That's a Dell.
Ich muss mal dein Touchpad nachher anfassen.
Ja, es ist mein Touchpad. No. Mm.
Don't touch my Touchpad.
Na, klickt's.
Klick. Nee, ja. Klickt schon, aber. Also, mein Touchpad bin ich nicht zufrieden, aber ansonsten.
Na, also. Okay, gut.
nicht
aber,
updaten.
Aber du kannst es ruhig
Mac
mal anfassen.
Mac OS in der KVM.
Ja.
Also, du hast dein MacBook verkauft.
Ja.
Aber du willst immer noch Mac OS haben.
Nein.
Du musst macOS haben.
Ja, genau. Nee, ich habe einfach 2 Programme, die ich gerne weiterverwenden würde und weil ich das nicht alles migrieren wollte. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Einen Hackintosh bauen? Ah, oh, nee. Wie kriegt man das halt ans Laufen?
Moment,
ja,
du hast Programme, die es nur auf einem Mac gibt.
Ja.
Hm.
meine Steuersoftware.
Das hätte man denen von der Stadtverwaltung in München mal erzählen sollen.
Das Steuerprogramm.
Das Wieso.
Das Wieso, ja, genau.
Wieso Steuer-Mac gibt es bestimmt nicht für Windows.
Nee, Wieso Steuer-Mac gibt es nicht für Windows,
ja,
genau.
Aber könntest du ja auch die Windows-Variante damit wine. Mann!
Ja, aber dann müsste ich es kaufen.
Ja, musste nicht.
Testversion.
Zu Evaluationszwecken.
Ja. Läuft jeden Tag unter einem neuen Windows.
Richtig. Okay, ja. Also du musstest jetzt Mac laufen lassen, aber du hast kein macOS mehr oder keine macOS-kompatible Hardware. Und genau. Was hast du denn dann gemacht, Ingo?
Dann habe ich es virtualisiert und zwar mit KVM. Also ich meine, es wäre ja auch, wie heißt es, VMware, gibt es noch?
Ja. VMware, VirtualBox, was willst du
genau,
noch?
Genau, man könnte ja eine Menge machen, Fusion. Aber ich benutze ja, Zeug. Ich benutze meistens halt KVM auf meinen Linux-Maschinen und habe gedacht, muss ja auch damit gehen. Und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die sich damit schon beschäftigt haben und auch Patches dann für KVM schon geschrieben hatten und das meiste schon upstream gegangen ist. Und bis auf die Möglichkeit, um Gottes Willen, wie macht man sich denn heutzutage einen USB-Stick von einer Installationsdatei von Yosemite oder was auch immer?
Was, aber das ist doch Standardprozedere mittlerweile.
Geht es einfach?
Du googelst einfach nach macOS USB Install Disk und Torrent, du musst nicht mal die Variante annehmen. Nee, du kannst ja einfach das aus dem App Store auf einem Mac runterladen und ansonsten brauchst du halt irgendeinen ISO, DMG oder sonst was.
Also der Mac macht das für dich, theoretisch.
Ja, da
sagen, bitte machen Sie mir das.
Tool.
Aber wenn du kein Mac mehr hast, ja.
Ja, ich also für den Teil hatte ich schon noch einen. Aber was ich dann gemacht habe, ist zumindest meine ganze Festplatte einmal geklont und hat auch funktioniert.
Hattest du keine Verschlüsselung drauf?
Nee, hatte ich nicht. Was du halt brauchst, ist natürlich, ich meine, KVM nutzt ja ein C-BIOS, um halt seine Sachen zu starten. Und du brauchst halt immer noch die Möglichkeit, das EFI von macOS zu starten. Und dann benutzen sie das, was sie auch für Hackintosh benutzen. Dieses Chameleon. Mhm. Und ja, war dann noch so ein bisschen, man muss halt diesen Apple SMC irgendwie ihm vorgaukeln. Mhm. Da gibt es schon, die meisten Patches sind in KVM schon enthalten. Was du halt noch reintun musst, ist diesen OSK-String. Ja, den kriegst du halt nur auf echter Apple-Hardware. Den
oder du fragst jemanden in diesem Internet.
Aber in den meisten Sachen haben sie es tatsächlich also ich habe es echt an fast keinen. Ich habe es dann selber gemacht und das ist ja echt. Ich habe mich ja bepisst. Es ist so nach dem Motto, ja, klau nicht unser Zeug.
So. Ja, steht dann drin. Die haben sie ja in so einem Gedicht, glaube ich, in dieser
bitte klau nicht, bitte klau nicht unser Zeug. Hier gedacht, oh Gott, dafür jetzt den ganzen Stress. Naja, gut. Also es gibt ein kleines Programm, was dir diesen String halt ausschmeißt und dann den musst du halt noch reinfüttern. Und dann habe ich es erstmal, so wie es in dem Artikel auch steht, den ich hier verlinkt habe, mal gemacht, also per Hand KVM gestartet und dann, ja, kann man schon machen, aber eigentlich will man es ja mit dem Wirt-Manager, also über libwirt und sowas starten und auch da gibt es Lösungen, dass man das dann halt so baut, man muss dann halt wirklich nur diesen Apple SMC Device String und noch so ein paar andere Sachen rüberpipen.
Schönes XML
dann,
rein.
Genau, schön ins XML hart reinfrickeln und dann geht das schon. Nach so einem halben Tag Arbeit lief es dann tatsächlich. Also, genau, was immer noch ein bisschen schade ist, die meisten, wenn du so ein Linux auf KVM startest oder auch ein Windows auf KVM, kannst du ja diese Virt.io-Treiber nehmen, das also Paravirtualisierung macht für Netzwerk, für Festplatte und was auch immer. Und dann reagieren die Systeme halt wesentlich schneller. Also so ein KVM jetzt oder so ein macOS auf KVM ist bedienbar, aber so richtig schnell ist es nicht. Es ist halt wie so ein, auch wenn du ein Windows oder sowas startest auf KVM, du merkst schon, ich habe das auf einer SSD, also es liegt schon auf einer SSD und es ist benutzbar, aber es ist halt nicht so flüssig wie auf einer normalen, echten
also
Hardware.
Also VTX und VTD sind diese Kernel, oder diese was sind das nicht, Kernel, diese CPU-Extensions.
Hardware-Virtualisierung.
Genau, die brauchst du ja auf jeden Fall, um die Hardware-Virtualisierung zu machen. Aber der Zugriff auf die Festplatten und sowas ist trotzdem so, dadurch, dass das ja voll virtualisieren muss, so lahm, da hättest du halt gern
keine Virtual-IO-Driver.
Du hast für macOS halt keine Virtual-IO-Treiber. Genau. Mhm. Also nee. Es hat sich jemand hingesetzt und hat mal zumindest einen für ein Netzwerk geschrieben.
Mhm.
Und das klingt vielversprechend. Ich habe es jetzt aber noch nicht ausprobiert. Aber was du eigentlich wirklich brauchen würdest, wäre einer für die Festplatte.
Ja.
Weil, also das weiß ich noch, als ich Windows das erste Mal in der KVM installiert habe, war das ähnlich so halb laggy, ja, also kann man schon verwenden, aber macht nicht so richtig Spaß. Und nachdem ich dann die Virtual-IO-Treiber reingehauen habe, war es halt schnell wie Hölle. Also so, als würdest du halt, als würdest du es direkt auf der Hardware verwenden, machst es halt in Vollscreen und merkst eigentlich nicht, dass du noch dein Linux drunter hast. Und so wäre es natürlich geil, wenn du das mit macOS auch hast. Also es gibt jemanden, der schraubt so ein bisschen da rum, hat dann irgendwie 2 Jahre nichts mehr gemacht, hat jetzt aber letztes Jahr irgendwie angefangen, dass er gesagt hat, er hat für irgendeine Firma und bladiblub und vielleicht kommt noch was, aber seitdem kam leider auch nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob der das vielleicht für irgendeine Firma entwickelt und das vielleicht irgendwann mal kostenpflichtig rauskommt oder ob er schon wieder die Firma gewechselt hat und wieder irgendwas anderes macht.
Ja. Wo sitzt der? Vielleicht kannst du ihn punchen.
Kannst die Chemnitz-Klopper vorbei.
Chemnitz-Klopper.
Die Chemnitz-Klopper vorbei.
Oder die Karlsruhe-Klatsche.
Sind da so Roboter, die dann gesteuert werden von irgendwelchen Nerds aus dem Internet?
Ich weiß nicht, wo der sitzt.
Internet of People.
Der sitzt auf GitHub. Also.
Oh, das ist
oh
ja
Gott. Oh nein.
Kann man hoffen, dass es mal runterkommt.
Aber warte mal,
noch
der
so ein Wicht.
Der Name klingt irgendwie.
Ich schaue gerade das Bash-Skript an, das diesen Mac das Forum startet. Ist halt auch so. Mempre-Airlock, Balloon-None, was auch immer.
Ah, den könnte man fast punchen. Austria kriege ich hin.
Da musst du nur mal ausholen.
Ja, könnte man mal probieren.
Ziemlich harter Tobak.
Genau, also diesen Virtual-IO-Nettreiber, also für den Netzwerk-Card habe ich jetzt nicht versucht. Wobei ich meine, Netztraffic, ich will da jetzt nicht irgendwelche Sachen total hart durchpipen. Also da ist es mir eigentlich egal, wenn der jetzt eine Netzwerkkarte emulieren muss. Das funktioniert aber tatsächlich ein bisschen Geschwindigkeit beim Ausführen wäre nicht verkehrt.
Grafik hast du wahrscheinlich nicht die native Quartz-Hardware-Beschleunigung, sondern so ein Software-Renderer dann halt.
Genau. Also der emuliert halt eine VGA-Karte. Man kann es noch ein bisschen besser machen, das muss ich mir noch angucken.
Gut, aber ich meine für Steuerprogramm.
Aber ich meine, genau, für Steuer- und Banking-Programm, was ich da gerade, also das sind eigentlich die wirklichen Gründe, weswegen ich es verwenden will, wäre mir das jetzt egal.
Wäre alternativ der Anschaffungspreis für einen Mac eigentlich von der Steuer abziehbar gewesen, weil du ihn ja brauchst, um die Steuer zu machen?
Na klar, ist auf jeden Fall von der Steuer absetzbar. Dann
da musst du immer optimistisch sein.
Kannst du absetzen, wenn es dann Arbeitsgerät ist, kannst du es absetzen.
Heißt, das Steuerprogramm, was für ein Banking-Programm war das, das du verwendest?
Star Money,
okay.
Ja. Ist Money Money nicht der neue
ja,
Scheiß?
Money Money ist so ganz nett.
Der neue Scheiß.
Sagt mir bei.
Aber also, angeblich ist jetzt wieder iOut beziehungsweise Outbank so ganz toll.
Das habe ich
alle.
Damals, früher, als ich Deutscher
damals,
noch war.
Damals, genau,
ich das
als dann alle irgendwie abgekotzt haben, so zu iOS 4, 5 Zeiten irgendwie so. Angeblich gibt es die noch und ja. So.
Ja, ich habe halt mit dem einen mal angefangen, beziehungsweise ich hatte die Sparkassen-App.
Da bleibt man irgendwie bei, ne?
Ich hatte die Sparkassen-App auf dem iPhone. Ja. Und Star Money, also es kommt halt von dieser Star Division, Star.
Die von Star Bing, Office da.
Ja, genau. Ja, die von Star. Ich habe keine Ahnung.
Super, das ist der Vorgänger von LibreOffice quasi indirekt.
Ja. Nee, also von dieser Star-Firma, die das auch immer macht. Und die machen auch die Sparkassen-Apps, also sowohl für iOS als auch für Android.
Die Starkasse.
Und die Starkasse, genau. Und du konntest halt die Sachen, egal ob du jetzt, da gibt's ja auch eine Windows-Version von, also man könnte eigentlich auch sich ein virtuelles Windows installieren, sich jeweils die Windows-Version davon nehmen, aber es war halt auch so ein
But where's the fun
genau,
in that?
Genau, es war halt so die Challenge, Mist, so hast du, also ich muss ja auch sowieso noch ein Backup von meinen ganzen Daten machen.
Hast du einfach verkauft, um wieder anzubackupen.
Naja, natürlich. Also ich habe ein Backup gemacht, indem ich jetzt ein komplettes Image gezogen habe von dem Ding.
Ja.
Und habe es danach platt gemacht, das MacBook Air. Und es wird demnächst verschifft sozusagen. Oder verDHLt. Und dann ist es weg. Und mein Backup ist jetzt halt dieses Image. Und
dann kann man
die Sachen noch benutzen. Ja, also wie gesagt, es geht, ja, man kann macOS auf KVM benutzen, also das war schon mal die Challenge, das überhaupt hinzukriegen, bis auf diesen SMC und wie erstelle ich mir überhaupt ein Bootmedium, war das dann doch mit den Anleitungen und der Vorarbeit, die es hier von ein paar Leuten gab, relativ gut machbar auf einem aktuellen System. Also in diesen Beschreibungen ist halt immer noch, ja, du musst halt mindestens Kernel sowieso und QEMU sowieso benutzen, aber wenn du heutzutage irgendeinen Desktop Linux nimmst, sind die halt alle schon auf den entsprechenden Versionen und man muss es halt nicht selber kompilieren oder so. Und ja, es läuft aber ein bisschen zu langsam, obwohl es auf einer PCI Express SSD liegt, also
ja. Sollte eigentlich besser so.
Ja, also von der Performance her ist es jetzt nicht irgendwie eine stinke Festplatte, sondern schon eine gut performende SSD eigentlich.
Ja, gut, der hängt halt im Software-Emulator
irgendwie fest. Ja, genau, weil er halt den kompletten Stack emulieren muss. Also wenn es da mal irgendjemanden gibt, der so einen Virtual-O-Treiber schreibt, dann könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, musst halt gesagt, irgendwie den signierten und musst du wieder ausstellen, dass du Krepeltreiber lädst und ich habe neulich auch so einen Hackintosh gebaut. Und der geht jetzt, der triple bootet Windows, Linux und macOS.
In einem
und ich verwende eigentlich jetzt nur noch Windows, um Rocket League zu spielen, sonst mache ich nichts mehr mit dem Teil. Aber es geht theoretisch, glaube ich, wahrscheinlich.
Genau. Ja, ich habe mir vor 5 Jahren hatte ich mir auch mal einen Hackintosh gebaut, aber das ist halt auch so.
Ja.
Eigentlich, ich will eigentlich kein Dual-Triple-Boot. Ich will halt, wenn dann mal die virtuelle Maschine hochfahren, die paar Sachen machen, wieder aus und das ist gut. Ich will halt eigentlich nicht neu starten. Wie du ja auch gerade sagst, du verwendest es halt eigentlich dann auch nur mit einem System.
Ja.
Das ist eher so die Challenge, es mal zu bauen. Aber wenn du wirklich das verwenden willst, willst du anklicken, kurz machen, zack, wieder
zu. Da gab es zwei Dinge. Da gab es einmal dieses XPS 9350 Hackintosh Git Repository. Und das ist ganz nett, da sind so alle, also für diesen speziellen Dell XPS. Falls du den hast, kannst du dann da recht leicht den Hackintosh bauen, weil die halt alle Dinge schon vorgefiltert haben.
Ich habe Dell XPS 13 halt.
Ah ja, richtig, dann könntest du da super einfach das Git-Repo klonen, die Shell-Datei ausführen und hast den Hackintosh.
Kommt oder, drauf an, welches. Also ich habe ja den neuesten XPS.
Ja, ich glaube, das ist auch für den. Aber und dann gibt es noch Hackintosh-Method, das war der. Also es gab den Dan Benjamin, der auch irgendwie 5x5 die Podcast macht.
Ja.
Und der hatte schon immer baconmethod.com. Genau, richtig. Ja, baconmethod verlinke ich auch direkt mal, das ist wichtig. Und das war so seine Seite, wie man einfach so richtig knusprigen Speck macht. Baconmethod. Und der hat halt irgendwann auch neulich gesagt, er hat gern Desktop-Mac, aber alles, was du an aktuellen Desktop-Macs kaufen kannst, hat einfach keinen Wumms. Das ist ein bisschen doof, die Hardware ist super alt und er hat dann halt sich wirklich mal mehrere Wochen dieses ganze Hackintosh-Zeug durchgelesen und das ist ja immer so eine ekelhafte Community, also irgendwie die Hälfte sind so schreiende Kinder und die andere Hälfte sind Idioten und dann gibt es 5 Leute, die richtig gute Kernel-Hacker sind und die das machen und er hat jetzt halt gesagt, er hat jedes Mal, wenn du so einen Guide liest von dieser komischen Hackintosh-Geschichte, dann sagen die, ja, da kaufst du jetzt ein Motherboard, das damit funktioniert und dann gibt es irgend so eine Liste, wo drinsteht, was funktioniert, aber irgendwas geht halt immer nicht und du musst dann halt diese 500 Motherboard-Liste durchgehen und das finden, das noch verkauft wird, aber auch nicht unendlich alt ist, aber auch funktioniert.
Ja, wobei auf Tony, macOS, X, irgendwie gibt es immer jeden Monat gibt es eigentlich
so
eine Liste
Bild,
mit.
Aber da haben sie dann auch aber so habe ich es gemacht mit dem Tony-Geschichte und es ist dann okay, aber da ist es dann oft auch so, ja, da gibt es aber drei verschiedene WLAN-Karten mit derselben ID und bla bla bla. Mhm. Und was der jetzt halt gemacht hat, er hat einfach gesagt, ich gebe euch nicht irgendwie 12 Optionen, sondern hier sind einfach 8 Links zu Amazon, das ist die CPU, das ist das Motherboard, das ist der RAM und wenn es dich nicht interessiert, dann kaufst du dir einfach exakt das Ding. Und er sagt dir dann halt, RAM, gut, da kannst du jetzt von irgendwie 16 Gig bis 64 Gig alles reinstecken. Kauf dir halt mehrere, ist ja egal. Aber der hat dann halt quasi auf einer Seite verlinkt die Dinger, die wirklich funktionieren. Und das ist auch ganz cool, wenn du dir einfach einen Hackintosh bauen willst und nicht groß drüber nachdenken und nicht 8 Stunden rein investieren, sondern einfach 8 Mal auf Amazon klicken, kaufen, 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 kommt bis zum Wochenende an, fertig. Ja. Also das ist, wenn man dann nicht KVM machen will, sondern
na gut.
Party.
Ich habe leider den einen neue Version neuer als.
Nein.
Ja. Musst du halt nochmal 5 Jahre warten, dann ist es schon fertig.
Richtig. Ja. Aber du kannst ja auch einen Kernel neu kompilieren.
Ja, also in der Zeit kriegst du es wahrscheinlich.
Also nee, ich meine bei dem XPS, also ich habe nicht den 9350, sondern 6.0.
In der Zeit kannst du dir sehr viel geilen Bacon machen. Ich kannte die Bacon-Method noch nicht und das ist, muss ich
Bacon,
mal
Bacon,
ist
köstlich.
Sehr amerikanisch.
Ja.
Also, wie kommst du darauf, dass Bacon und.
Bacon.
Also, dass das amerikanisch
also
sei.
Also es wird nicht aus muslimischen Ländern kommen.
I got the best
dürfte
Bacon.
Auch nicht. Ja.
Best Bacon ever.
Everybody agrees.
Gut, Ars Technica hat was geschrieben. Wie kommen wir jetzt zum Lesefu nämlich?
glaube ich.
Ja. Der Ingo hat da, glaube ich, Lesefu.
Nee, nicht.
Nee, das ist der Marc.
Nee, Marc, sorry, der Marc ist. Ach, nee. Oh, wir haben dieselbe Farbe. Ach, wie
wir peinlich. Haben dieselbe Farbe? Nein.
Nee, das ist Rathele. Ich mache jetzt mal auf.
Marc, mach mal hier.
So schlechte Farben. Ich mache jetzt so Mongoles-Braun.
Piratenkotze-Braun.
Das kann man ja, genau. Auf jeden Fall gab es da so einen Artikel: Testing out Snapshot in Apple's Next Generation RPFS File System. Die haben ja Apple, die haben das ja angekündigt und haben gesagt, ja, das kommt jetzt bald. Und im neuesten iOS-Update 10.3
ist es drin,
wird auch wohl live umgekrebelt, wenn du es installierst. Ja,
also sie sagen einem, man soll bitte vorher, jetzt gerade in Beta, unbedingt noch ein Backup machen. Bietet sich immer an, jetzt umso mehr.
Wobei, es scheint wohl so ein Ding zu sein, wo sie halt die ganzen, also du nimmst dir dann ja quasi so einen Block, wo du deine Dateisystem-Metadaten reinsteckst. Du machst dann Pointer drauf, dann gehst du einmal komplett übers alte Dateisystem und füllst halt die Metadaten da ein. Und dann ganz am Ende, wenn du deine Metadaten voll drin hast und auch sicher bist, dann machst du noch einen Schreibvorgang, der atomar ist, wo du sagst, okay, und jetzt zeigt mein Fat File Allocation Table Pseudo-Ding am Anfang, was auch immer sie in HFS Plus verwenden, zeigt jetzt auf den neuen. Und dann kannst du quasi zack, alles umschwenken.
So ein bisschen wie aus einem XFS ein ButterFS zu machen.
Ähnlich. Oder aus einem X4 ein ButterFS.
Ja, meine ich doch. Was habe ich gesagt?
XFS geht, glaube ich nicht.
Aus dem X4, ja.
Genau, das ist dann wahrscheinlich auch, ich glaube, bei X4 nach ButterFS ist auch so, direkt ButterFS wäre besser, aber das andere geht auch schon.
Ja.
Genau. Und
eigentlich will man es nicht haben, aber.
Aber geht schon. Besser als nichts.
Wenn es nicht anders geht, ja. Genau. Wenn du jetzt unbedingt ButterFS haben willst, ja, dann mach's halt. Mach's halt so.
Auf jeden Fall, genau, so machen die das. Und da haben die jetzt ein bisschen geschaut mit D-Trace und die System Calls abgefangen und ein bisschen dieses Snapshotting-Verhalten von RPFS untersucht. Das ist eigentlich ein ganz netter Artikel, den man sich mal durchlesen kann. Der ist gar nicht so lang, aber du siehst halt so ein bisschen, was die machen und wie das dann unter der Haube aussieht mit Snapshots.
Und sieht es gut aus oder sieht es eher nicht so gut aus?
Ich sag mal, es ist kein ButterFS, aber es ist auch kein ButterFS.
Also es ist quasi gut und schlecht.
Richtig.
Ja.
Das ist kann man auch mal lassen.
Ja. Das ist eine interessante Sache dabei noch, die mir gerade eingefallen ist zum Thema hier quasi live konvertieren von Filesystemen. Android wählt da ein bisschen einen anderen Ansatz. Die fahren jetzt seit einiger Zeit, dass sie, glaube ich, von Chrome OS entlehnt haben, dass sie quasi zwei Systempartitionen einfach haben. Und wenn sie ein Update vom System installieren, dann installieren sie das quasi auf auf der B-Partition. Und erst wenn die korrekt bootet, sagen sie, okay, das nächste Update installieren wir wieder auf A, sodass du quasi immer ein bootbares System hast.
Genau.
Und wenn du mit zwei Partitionen fährst, kannst du ja quasi auch sagen, okay, die neue Partition erstellen wir jetzt irgendwie in Apple oder in Android-Filesystem.
Aus Gründen bei der Arbeit mache ich auch sehr viel so Geschichten in letzter Zeit. Und da gibt's, das Coole an ButterFS ist, dass du halt mehrere Partitionen haben kannst und die dann, egal wo sie von ihrer Position stehen, also das ist dann egal, ob die SD, keine Ahnung, A1, A2, A3 oder so heißen, gibt's ja bei ButterFS nicht mehr wirklich, weil das ja alles selber
macht
regeln
auch keinen
kann.
Sinn irgendwie.
ButterFS kann selber dieses Umschwenken machen. Was auch ganz cool ist, es gibt, wenn du das einfach in einen ins Dateisystem reinfrickelst, es gibt dieses Pivot Root auf Linux, wo du quasi im laufenden System sagen kannst, dein neues Root ist hier, also wie so ein Chroot, nur halt fürs komplette System, was ganz cool ist. Und da gab's gab's auch so ein Shell Script.
Ja, das ist ja was ist
Breakout? Nee, nicht Breakout SH.
Das ist ja was das Init auch macht, oder?
Ja, genau. Also da gibt's auch da gab's auch irgend so ein Repository neulich, outbreak.sh, nee, da hat irgendeiner auch gemeint, so ein laufendes System quasi unter dem System wegkrepeln und dann einfach im neuen System sein, ohne zu rebooten, ohne irgendwas zu machen.
Ah, okay. Das habe ich auch gelesen.
Genau,
ich finde den Link von ein paar Tagen erst.
Genau, okay. Und also wir überlegen, sowas Ähnliches zu machen beim Provisionieren von Systemen, weil dann hast du weniger Downtime und du extrahierst quasi dein komplettes Dateisystem vorher. Und du könntest so Sachen machen wie einen K-Exec, dass du einfach sagst, hier, neuer Kernel, also du bootest nicht das gesamte System neu, sondern nur deinen Kernel. Aber du kannst halt auch mit so Spielereien dann ganz cool von auf die andere Partition übergehen oder diese ganzen Spielereien machen. Das ist schon, gibt's viele lustige Dinge. Und Android, ist besser, da musst du gar nicht so guten Code schreiben, weil wenn der kaputt geht, sagst du halt, war doch nichts, sorry.
Doch, zurück.
Rollback.
Kommen Sie nächste Woche wieder.
No update for you again.
Richtig. Whoops.
Hier, takeover.sh.
Takeover.sh, genau. Kannst du, wenn du es verlinken.
Das mal. Ach, ja.
Herrlich. Ja.
Spannend, spannend, spannend.
Okay, was haben wir denn noch?
Hacking a people.
Der people. People. Ja.
People. Hacking a people.
People. People. People. Wake up,
ach,
people.
Das ist ein Smart Bell.
People.
Was ist ein People?
Eine, ein Homedoor-Dingens. Genau, das ist der Brian. Ich arbeite mit dem Brian. Der sitzt links hinten neben mir. Hat so einen Bart auch und so Sachen.
Ja, Leute
und
mit Bart.
Leute mit Bart. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.
Ah.
Mhm. Und auf jeden Fall hat der so ein...
Auch so ein iPad und...
iPad.
Ja, also alle haben ein iPad vor den Augen.
iPad, iPad.
Richtig.
Ja, das ist eigentlich eine Apple Watch.
Also. Das ist so wie ein Google Glass.
So eine Apple Watch so hier rumschnallt.
Ja, das ist so wie ein Google Glass. Du musst dir die Apple Watch umschalten.
Und dann so eine Bionic Eye App.
Nee, der lasert dir dann halt die Augen wieder. Das ist, kriegst du dann so eine LASIK-Operation. Machst du letztlich nur die App runter und dann siehst du auf einmal ohne Brille. Das ist geil.
Mhm. Ah, jetzt weiß ich, warum diese Sensoren da hinten drin sind.
Laser. Genau. Auf jeden Fall hat sich der Brian so ein People gekauft. Und ein People ist so eine komische Kamera, die dann dir quasi ein Video schickt, wenn der Tür ist. Mit so Batterien und WLAN und Gebimsel und das ist ganz cool. Er hat dann, weil er auch so ein Frickler ist, wie wir alle Frickler sind, hat er einfach sich mal den Wireshark rausgeholt oder den TCP-Dump rausgeholt und einfach geschaut, was schickt denn dieses People eigentlich? Was mache People? Was erlaube People? Genau, und da hat er, ist ein ganz cooler Blogpost, wo er halt so dokumentiert, so ja, also die gehen zuerst direkt auf den Google DNS-Server, also die bekommen per DHCP den DNS-Server gesagt und dann sagen die, ach,
brauche ich nicht.
Ich gehe mal nach Google jetzt. Und dann fragen sie da und er hat dann.
So fast wie Systemd.
Ja, Systemd hat sowohl Google als auch einen DNS-Server in sich drin quasi.
Mhm.
Und er zeigt dann halt so, wie die den HTTP-Post machen, wenn er anklopft. Und wie sie das Video uploaden, das ist, glaube ich, sogar mit Motion JPEG, was ich auch seit grob 8 Jahren nicht mehr gesehen habe.
Oh, MJPEG ist eines der schlimmsten Dinge, die
du quasi. Es ist einfach nur ein ganz auf dem JPEG, also wenn du Videokompression
verkackst,
einfach nur, wenn du Video, wenn du willst ein Video und du willst es komprimieren, aber nicht gut, dann machst du einfach Motion JPEG und ich glaube, Motion JPEG ist auch so, das ist so scheiße, dass da keine Patente richtig drauf sind mehr.
Nee, also MJPEG will auch niemand haben, also das ist ja auch wieder die Sache, ja. MJPEG ist, also das ist, da kann auch kein Patent drauf sein, weil quasi du machst es wie.
Die schämen sich zu sehr einfach.
Keine Ahnung. Also
einfach sagen, wir haben da Patent drauf. Sie sollten sich schämen, auf so einen Scheiß ein Patent zu machen.
Ja, echt,
und dann ist der halt unten durch. Ja. Auf jeden Fall hat er dann, also der nimmt es so ein bisschen auseinander und macht so Fotos und ist einfach so schön. Das ist so der Albtraum, glaube ich, von jedem, der so Devices herstellt, dass irgend so ein Frickler kommt, dein Wireshark, dein Traffic dumpt, dein Device aufmacht und reinschaut, was du eigentlich für Unterwäsche anhast.
Na, die Sache ist halt, eigentlich sollte man das nicht können. So, ja.
Ja, sollte halt irgendwie...
Was halt gemacht werden sollte,
per
ist erstmal
SSL
per
vielleicht.
SSL und dann quasi Zertifikatspinning und dann ist ja quasi schon ganz viel, geht ja auf einmal nicht mehr.
Ja.
Weil dann musst du ja schon an die Hardware ran und dieses Zertifikat da rauskribbeln. Und dein eigenes da reinkriegen.
Und er hat dann auch gesagt, er hat den dann, also er zeigt ja dann auch, wie er quasi das Ding abgefangen hat mit seinem API-Key drin und einfach einen Curl-Request gesendet hat und jetzt einfach fucking Push-Messages an sein Telefon schicken kann über Curl, weil sie halt auch komplett nicht authentifiziert haben, das Ganze, keine Checksummen drin. Also das ist einfach so.
Das ist ja echt ganz cool. Das heißt, wenn man mal so einen Notification-Dienst braucht, dann kann
ja,
man der hier
kannst
so ein
du einfach, peoplest du dich hart?
Kannst du auch eine People-ID raten oder so? Ich glaube schon, oder? Du kannst deine eigene
anfangen. Ja, wahrscheinlich. Du könntest halt Leute unpeopeln, wenn du willst.
Unpeople. People
ja,
that shit up.
Der User-Agent ist sogar People. Muss man also sagen, sie weisen sich korrekt aus. Immerhin. Ja, und das ist auf jeden Fall ein netter Blogpost und sie schicken deine Wireless SSID mit und halt nur so, ach, alles so hässlich.
Kann man immer gebrauchen.
Alles super hässlich. Und von der Hardware ist ganz nett, so ein M4 Arm Cortex drin.
Ja, das sieht ganz cool aus. Was hat der nur eine Batterie hinten drin?
Ja.
Das hält wahrscheinlich auch irgendwie ein paar Monate, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange hält es? Was sagen die?
Keine Ahnung, wahrscheinlich schon eine Weile.
Ah ja, die bei AliExpress gekauft.
Natürlich. Wo denn auch noch? Müssen wir noch nice. Nicht. Einfach mal peepeln.
Ja.
Genau, hacking
aber,
people.
Aber hast du nicht, du hast ja auch so mehr Z-Wave-Zeug zu Hause, oder? Hast du
ich hab,
auch
ich
einiges
hab,
gekauft
ich
davon?
Ich habe Zigbee, ich habe Z-Wave.
Alle schlimmen Sachen.
Ja. Also ich habe alle. Samsung Smart
Samsung.
Home. Samsung.
Echt, machen die sowas auch?
Ja. Ich habe auch einen theoretischen USB-Stick und eine Linux-Installation, aber ich wollte noch nicht so viel. Ich habe jetzt,
wie verknüpfst du die alle miteinander? Gar nicht.
Smart Home, Smart, Samsung, Smart, Smart Hub.
Smart TV.
Smart Hub.
Titzen Smart Hub.
Nee, Red Samsung Button. Smart Hub und dann habe ich eine Node.js-App, die Bridge zu Apple-Dingens stellt. Also ich kann jetzt allen meinen Alexas und meinen iPhones sagen, dass sie den Weihnachtsbaum einschalten sollen. Hm. Und dann
Habt
machen
ihr
die
noch
das.
Einen Weihnachtsbaum?
Natürlich. Ist total.
Also wir auch, aber.
Du weißt ja in Kalifornien nicht, wann es anfängt, es aufhört. Es ist ja immer Sommer. Du musst
ja einen Weihnachtsbaum aufstellen.
Nee, und ich habe dann auch so Funksteckdosen, wo ich dann sagen kann, hier die Kaffeemaschine geht morgens um Punkt 37 an. Dass ich, wenn ich rauskomme, ist der schon warm. Und also ich lebe schon dazu.
Ja, aber wenn du sie auf Zeit stellst, das ging ja schon früher mit so kleinen
Mechanismen. Genau. Ich habe auch zwei Motion-Detektoren, die dann.
So muss das eigentlich machen.
Genau, also wenn du dich bewegst im Bett, muss die Kaffeemaschine angehen.
Könnt aber nicht so sehr bewegst, also nur, dass du gerade auch aufstehst.
Naja, es muss schon in der Aufstehzeit bewegen sein. Das kann er ja merken. So,
das
wenn
geht
er morgens
alles,
ab 7
alles.
Sich bewegt, dann geht klar die Kaffeemaschine an.
Und da haben
an.
Sie in der letzten, der hat einer auch homeassistant.io, hat er gemeint, das wäre auch so das Einzige, was ich mir eventuell ansehen würde.
Kannst du ja vielleicht auch nochmal verlinken.
Wenn ich krepeln wollte.
Wir hatten ja vor zwei Sendungen schon mal so ein bisschen über Smart Home geredet und wie gesagt, ich bin auch gerade dabei, ein bisschen rumzugucken, ob ich mir nicht noch so, also hier in Deutschland ist ja Homematic, gibt es ja ziemlich viel, aber auch Z-Wave oder Z-Wave.
Also Z-Wave und Zigbee sind ja, recht gut.
Ja, Zigbee macht halt You.
Habt ihr auch über Deckt ULE gesprochen?
Ja, nicht ausführlich, aber ich habe mehrere Deckt ULE-Geräte jetzt. Ja.
Schön, ne?
Oh. Warum?
Was? Mir kam das irgendwie krass unter. Also ich habe mir jetzt effektiv erstmal so vorneweg so ein Elgato Eve Thermo gekauft.
Willkommen in der Vergangenheit, ey.
Weil?
Scheiße.
Felix sieht wirklich besorgt aus aktuell.
Er hat Deckt gehört und hat abgeschaltet.
Felix, wie machst du das eigentlich so ohne Smart Home? Machst du da morgens das Holz noch selber?
Ich mache mir meinen Kaffee morgens nicht selber.
Aber wie geil das wäre, wenn du so echt so back to the roots gehen würdest, aber dann so einen IoT-controllten Holzspalter irgendwie so
Spaltroboter.
Stehst du mit deinem iPhone daneben, du swipe Spalt. To
zzz. Ach, du musst so left and right swipen, dass du die Axt hoch und runter.
Ja, nee, so wie Fruit Ninja halt.
Slashen. Ja, Fruit Ninja gibt's auf der Oculus Rift, da kannst du in 3D quasi mit den Touch-Controllern den Ninja machen.
Geil.
Das ist geil eigentlich.
Ja. Also das ist der einzig logische Anwendungsfall.
Ja, also Deckt Ultra Low Voltage.
Genau, also ich wollte ganz einfach sozial nicht lösbare Probleme mit Technologie lösen.
Ja,
kann ich verstehen.
Dafür
ja.
ist der Thermo super, weil das einfach so ein Heizkörperthermostat, also schraubst du an deine Heizung dran und er hat einfach kein fucking Interface mehr.
Ha!
Menschen, die dir die ganze Zeit die Temperatur im Bad und so verstellen, können das nicht mehr.
Okay, also meine hat das, aber es ist die Tastensperre aktiviert.
Das geht auch,
aber na gut, da ist verloren.
Das ist
vorsätzlich. Das sind wahrscheinlich die.
Nein, aber Kinder drehen an irgendwelchen Sachen, das sollten sie nicht tun.
Da es bei mir keine Kinder sind, sondern die kriminelle Level der Energie schon etwas höher ist, wird eine Tastensperre hier nicht mehr viel helfen. Naja, also das wollte ich irgendwie, ich wollte das gerne irgendwie im Handy steuern, da bin ich bei dem gelandet, bin aber nebendran auch noch bei Smart Home Geräten gelandet, wo die bei Amazon ausdrücklich beworben mit Fritzbox kompatibel.
Genau, ja, die
und dann habe
ich
mir den Technologie-Stack irgendwie genauer angeguckt und habe gedacht, wirklich, ihr macht das mit Deckt?
Ja. Die habe ich jetzt zu Hause.
Ruft das dann bei dir an?
Das ruft bei mir an.
Hallo, warum?
Genau, das sind ja diese Euronics, Dingsies. Eurotronic, ja, die haben wir vor drei Sendungen ja mal besprochen. Euthanasie, worum geht's?
Sorry, das klang
jetzt
so
ist nett. Aber vorbei.
Um das Ganze wieder auf eine halbwitzige Ebene zurückzuführen, die Elgato Eve-Dinger, die werden auch von Eurotronic gebaut anscheinend.
Okay.
Ist es nicht so ein Electronic Dance Music DJ, der Eurotronic?
Der
Doch, der rockt dein Smart Home.
Der rockt dein Smart Home. Genau, ich habe die Dinger, die mit der Fritzbox reden und dann kannst du halt in der Fritzbox die Sachen einstellen. Und da die Fritzbox halt kein Z-Wave, kein Zigbee, kein kein such mich
kein
mal
Bluetooth.
Kann aber kein Bluetooth, aber Deckt
die dumme Sau
machen die das mit Deckt UE. Und da ist es halt auch so, dass die Dinger halt sich dann alle 15 Minuten bei der Fritzbox melden oder umgedreht. Die Batterie soll lange halten, jetzt muss man sehen. Also ich meine, da ist ja eine Batterie drin, damit der das überdeckt halt machen kann. Ja. Und ich meine, zumindest habe ich zwei Stockwerke zwischen der Fritzbox und meinen Heizkörperthermostaten. Und es ist.
Hast du zwei Stockwerke dazwischen gebaut gekriegt?
Ja, waren da halt dazwischen. Ich kann nichts dafür, die sind halt dazwischen. Und die kommunizieren. Also jetzt, heute habe ich mal eine Mail gekriegt. Ich habe die Verbindung zum Wohnzimmer verloren.
Nein, nicht zum Wohnzimmer.
Das Wohnzimmer ist weg.
Ich habe die Verbindung zum Fernseher verloren. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm quatschen.
No. Nein. Aber, oder vielleicht ist irgendwo eine Deckstörungsquelle. Bitte gucken Sie nach.
Schalten Sie Ihre Mikrowelle aus. Schnell.
Eine Deckstörungsquelle. Nee, du kannst ja auch einen Decked Range Extender kaufen.
Ja.
Die sind gar nicht mehr billig.
Alle Siemens-Geräte sind automatisch Range-Extender, weil die alle so ein Mesh-Netzwerk aufbauen. Das ist geil.
Siehste? Okay, soll ich mehr Siemens-Geräte kaufen?
Nein.
Z-Wave.
Siemens.
Siemens-Geräte, das, nee.
Kannst du schon machen.
Atomkraftwerke, Bahnen.
Gigaset,
bisschen Verbrennermotor und schon ist geil.
Ich hab das Atomkraftwerk hochgefahren.
Bei Fritz gibt's, glaube ich, diese Deckt 100. Die machen, sind halt Deckt
100.
Deckt 100.
Ja, das ist so ein Range-Extender.
Genau, so ein Range-Extender.
Aber, ist nicht
aber wie gesagt, ich also zumindest sind da zwei Stockwerke dazwischen und außer, dass es heute mal zufällig eine Mail kam, ich habe die Verbindung verloren, ist es bisher noch nicht passiert und steuert sich ganz gut. Also
es ist 2017, mein Heizkörperthermostat hat mir eine Mail geschrieben, endlich.
Überdeckt. So, das ist der Funkstandard der Welt.
So, it has come to this.
Ja, also bis der Test funktioniert bisher und jetzt mein nächster Test ist dann halt Z-Wave mal so ein bisschen auszuprobieren. Deswegen war halt die crazy. Frage, was du da so
also
verwendest.
Es gibt Lampen, super. Also ich verwende diesen Samsung Smart Hub.
Zigbee ist Lampen.
Da habe ich gemischt. Z-Wave
Lampen?
Ist doch alles. Gibt es auch, aber sind selten. Nee, aber das gibt so Combo-USB-Sticks, die du einfach an deinen NAS ranmachen kannst und dann mit deinem NAS einfach den Home Assistant installieren und dann kannst du dir deine eigenen Regeln machen und die ankrebeln. Und
okay.
Geht theoretisch. Ich habe jetzt einfach die vorgefertigte Lösung genommen. Samsung
und das ist dieses Samsung.
Samsung, ja, doch.
Und Samsung Smart Hub ist auch Z-Wave.
Ja, Z-Wave ist Zigbee, ist Bluetooth.
Ach, die können mehrere?
Die können alles, ja. Ah, okay. Also der USB-Stick kann auch beide Funkstandards, Z-Wave und Zigbee. Also der Smart Hub ist eigentlich scheiße, weil er irgendwie seine ganze Rule-Engine so halb in der Cloud laufen lässt, halb auch
okay.
nicht.
Na, das,
und die pushen automatisiert
Firmware würde auch nie Updates. Irgendwie mithören und so.
Nee, niemals.
Das dürfen die gar
die
nicht.
Wissen,
das ist
nicht
verboten.
Wenn
der fragt immer die Alexa, ob das okay ist.
Ja,
und Alexa sagt, nee. Also sorry.
Alexa sagt, nee, alles für mich. Ja.
Das ist halt, er funktioniert halt einfach mit der Alexa auch und er funktioniert dann mit, keine Ahnung, allem. Das ist schon ganz nett, aber ich meine, wenn du Z-Wave oder Zigbee hast, dann kannst du halt auch irgendwie 18 andere Devices nehmen, die das ganze Zeug verwalten oder halt selber den Krebelstick in deinen Linux-Rechner stecken und dann Home Assistant machen oder was auch immer da noch so draußen rum.
Ja. Was ich mir gut vorstelle, wenn du so einen Stick quasi an dein NAS irgendwie dran steckst, da du ja wahrscheinlich irgendwie auf deinem NAS zum Beispiel auch sowas wie Plex einsetzt für Filme, die du irgendwie im Internet aufgenommen hast.
Nee, die fallen da raus, ja.
Urlaubsfilme.
Oder
so viele
die
Urlaubs-
VR einfach so irgendwie. Kannst du dann irgendwie auch so Moodlighting irgendwie. Also,
ja, tatsächlich.
Ein Problem, das bei mir tatsächlich immer, also wenn ich das meine U quasi so gesagt habe, die API, dieser Heartbeat quasi, den die U-Bridge selber über die API, die REST-API dann noch setzt, allein der sorgt schon für so viel Delay und auch unkalkulierbares Delay, dass du es quasi schwer perfekt timen kannst. Wenn du jetzt aber quasi selber die Z-Link, Z-Wave, was weiß ich.
Es kommt immer drauf an. Also die Z-Wave, da gibt es Z-Wave und Z-Wave Plus. Z-Wave Plus hat eine recht kurze Latenz. Normales Z-Wave hast du auch denselben Scheiß, den du sagst, dass es halt eine Sekunde dauert. Ich habe jetzt auch meine, also ich habe angefangen mit Birnen, weil ist halt einfacher, weil du es einfach reinschraubst. Aber wenn du einen Dimmer in der Wand hast und die LED, die sich selber dimmen kann, ging immer so mäßig.
Okay.
Bin jetzt aber einfach dazu übergegangen, die Lichtschalter auszutauschen. Ich habe mal geschaut, wie man Lichtschalter austauscht. Ist gar nicht so schwer. Sicherung raus, aufmachen, drei Kabel, plopp, plopp, fertig.
In Amerika
jetzt
hab ich
Z-Wave Lichtschalter. Bedeutet, die können einfach die normalen Birnen, welche auch immer du da reinmachen willst, an- und ausmachen und normalerweise ist dann immer so, dass dann irgendjemand Unwissendes, also alle anderen Familienmitglieder außer dir, einfach immer an der Wand an- und ausmachen und nicht über Alexa oder sonst wie die Birnen ausschalten.
Wie das normale Menschen machen.
Jetzt red doch mal mit der Alexa.
Wie so ein Barbar machen die es am normalen.
Red doch mal mit der, wenn du das Licht anmachen willst.
Du musst es sagen.
Kannst du den einfach dann verputzen, sodass gar kein Lichtschalter mehr da ist.
Nee, oder du lässt halt einfach die...
So ein Schild hinmachen, so, this is not a switch.
Obsolet.
Kaputt, Techniker sind von mir.
Ja. Light Switch is now obsolet.
Nee, du tauschst halt einfach die Phase, tauschst einfach hot auf und dieses direkt an den Lichtschalter ranmachen. Wenn der zum nächsten Mal einer ranfasst, dann kriegen
das
die so eine
schnell,
geschallert, ja.
Und die Sicherung machst du selber wieder rein.
Jetzt habe ich halt die Lichtschalter ausgetauscht und ist wesentlich angenehmer, finde ich. Also es geht dann immer, du hast niemals das Flackern ging mal wieder weg, was dann immer mit so halb gedimmt in die LED und wach. Und der Lichtschalter macht es dann alles über Z-Wave ganz praktisch und hat dann automatisch auch den Strom natürlich über den Strom. Ja. Das ist ganz gut. Da bin ich also recht happy mit. Ist natürlich eine Mietwohnung, darf ich wahrscheinlich gar nicht machen. Dumm gelaufen.
Wirst
jetzt.
Du wahrscheinlich abgeschoben dafür.
Wahrscheinlich, ja, wenn ich ausziehe, muss ich dann halt mal einen Vormittag damit verbringen, alle Sicherungen raus, die Dinge auszudingsen.
Ja. Aber ich meine, das ist ja bei den Heizkörpern auch so. Ich muss die Dinge auch wieder abmachen und die wieder draufschrauben. Aber das ist...
Ja. Ja, andererseits habe ich jetzt auch angefangen, Steckdosen mit USB-Ladegeräten integrierten überall einzubauen. Ja. Ich werde aber diese Dinger nicht raushängen haben.
Weil halt wiederum, so wie, gut. Je aber nachdem so ein Heizkörperthermostat einfacher, also rückstandsfrei zu wechseln ist, wie jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Aufputz- oder Unterputz-Lichtschalter.
Nee, die sind alle scheiße in den USA. Die haben einfach so ein Loch unter das Plastik.
Wissen die,
drüber.
Was da Putz ist, oder wird das einfach direkt aus Sperrholz drauf genagelt?
Nee, die schneiden einfach raus, aber die haben alle diese Plastik, wie heißen sie?
Das ist eine Aufsatz halt.
Gesichtsdinger oben drüber. Also du machst das Ding rein, Plastik drauf und das Plastik verdeckt dann das Loch. Ja. Also das ist recht einfach, da rein zu kremeln. Und das mache ich nun und das ist dann ganz gut.
Aber jetzt mit USB bist du ja auch schon wieder alt eigentlich, jetzt wo Key kommt.
USB 2.0 muss ich jetzt auch haben und 3.0 auch.
Ja,
und
du brauchst Key jetzt dann. USB-C, damit es super schnell laden kann. Das heißt, eigentlich musst du alles wieder austauschen.
Die ganzen Daten auch übertragen kannst quasi zu deinen Lampen.
Ich habe auch die ganzen Alexas jetzt direkt an USB angeschlossen und nicht über so ein hässliches Netzteil. Bin ich viel glücklicher jetzt. Laufe ich durch meine Wohnung und denke mir so, ja, geil.
Alexa, geil.
Geil.
Aber wenn es jetzt alles Key wäre, wäre das ja noch besser.
Dann würde ich endlich, dann könnte ich so wie heißt
kannst
der bei Mortal Kombat? Raven? Nee, wie heißt der immer so?
Kannst du dich einfach nachts im Schlaf so? Aufladen?
Nee, nein, das ist X-Men. Nee, wie heißt denn der ganz am Anfang?
Bitte?
Raven?
Nee, ja, Raven.
Der alte Chinese, der Blitze hat oder so.
Der Chinese.
Ja, ich schaue jetzt mal im Internet nach, ihr redet jetzt mal einfach weiter. Ja, ja.
Also eine Sache, die mir bei dem Ganzen eigentlich noch einfiel gerade, was uns auch irgendwie direkt jetzt so zu Mimimi führt.
Ja, Raiden.
Raiden.
Der Raider.
Ja, fuck.
Der alte Raider.
Der alte Raiden.
Meinten Sie Raiden? Ja, okay.
Ich hatte demnächst, weil wir gerade von Fritzboxen und Deck das vorher auch hatten, ich hatte demnächst eine neue Erfahrung, die hängt mit Mimimi zusammen. Und zwar, ich habe mir eine neue Fritzbox gekauft. Warum, komme ich gleich drauf. Und die kann jetzt auch standardmäßig alles mit V6 und was weiß ich so, will die unbedingt. Und das einzige Problem, was sie hatte, weil ich sie nicht aus einem Backup hergestellt habe, das Fritzos, sie hat halt wieder den Krepel DNS-Server von der Telekom irgendwie reinkonfiguriert. Und als ich den ändern wollte, kam ich zu, was ist eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Fritzbox. Da hat es nämlich erstmal geheißen, so. Wir rufen jetzt mal eins deiner Decktelefone an.
Ja.
Und da gibst du mal bitte folgenden Code
ein. Dann ruft er das Thermostat und nein!
Thermostat sagt 36 Grad, dille, dille.
Das war die falsche Nummer.
Ah. Machen die immer noch Telnet?
Du musst es dann so reindrehen,
nee,
so über 1, 5, 1.
Genau. Drehen 3, nach links, 3 nach rechts.
Reindrücken, warten.
Und du hast gedacht, Decktelefon, willst du mich verarschen?
Nee, ich hab noch so eine alte 3370 und ich habe die kurzzeitig benutzt, bevor ich dann die neue bekommen habe. Ich habe mir extra eine neue gekauft, weil ich habe ein Decktelefon. Das liegt einfach daran, ich habe eine Festnetznummer, die nur für eine gewisse Personengruppe.
Ja, ich kenne das, für Omas und Opas.
Eltern. Ja. Aber
Zip-Gate,
Eltern.
Ab mit der Nummer nach Zip-Gate.
Ja, und
beide klingeln.
Ja, deswegen klingelt ja trotzdem dein Decktelefon dann.
Ja. Brauchst ja irgendwie so.
Ein Weitlein aufs Handy.
Nee, ich will ja nicht, dass die auch noch auf dem Handy haben.
Ich will ja nicht, dass die mich erreichen. Ich lege dann das Decktelefon immer da hinten hin und wenn's da,
wo warst
du denn? Wenn da irgendwas drauf erscheint, dann gebe ich immer den Code der Fritzbox an. Der Grund dafür war jetzt quasi wiederum, eines Morgens wachte ich auf und meine Fritzbox war einfach flatline tot. Da ging gar nichts mehr. Die war einfach, sie hat auf nichts reagiert. Wenn ich sie irgendwie an Strom angeschlossen habe, habe ich gemerkt, sie sucht so ein bisschen, irgendwelche Elkos wahrscheinlich durch. Und habe dann erstmal so irgendwie kurz meine temporäre Zwischenlösungs-Fritzbox irgendwie reingehängt, die ich vor allem deswegen nicht mag, weil die hat ein langsames WLAN. Also sie hat nur so N oder so oder nicht mal.
Pfui.
Ja, das ist nicht so cool, wenn man irgendwie Daten aufs NAS schaufeln will vom Notebook. Und andere Dinge. Und da Linux-Distribution.
Ja.
Und dann habe ich eine neue Fritzbox bekommen und dann habe ich mir überlegt, Moment mal, wann habe ich denn diese Fritzbox gekauft? Und das war, also in 10 Tagen wäre es 5 Jahre her gewesen. Und das ist sehr schön, weil AVM hat 5 Jahre Fritzbox-Garantie. Also no questions asked mehr oder weniger. Und ich habe in dem Moment auch ganz schnell vergessen, dass ich die Fritzbox schon selber aufgeschraubt hatte und mal alles mit dem Multimeter nachgemessen habe. Sie ist einfach nicht gebootet, keine LED, nichts. Mhm. Und dann habe ich sie wieder eingepackt und habe sie weggeschickt und morgen kriege ich eine quasi
neue. Aber wieder eine 3390?
Die kaputt gegangen ist, war eine 7390.
Und? Jetzt kriegst du eine neue? Und
jetzt habe ich persönlich gerade eine, was ist das hier, 7560 oder also dieses Halb-High-End-Teil da gerade. Und ja, und die andere, die schenke ich irgendwie meinen Eltern.
Aber also du kriegst jetzt die 5 Jahre alte ausgetauscht gegen eine andere 5 Jahre alte, die geht.
Das ist ja die Frage, ob die überhaupt noch eine 7390 auf Lager haben oder ob sie mir dann irgendwie so eine...
Wenigstens eine 7490.
So ein Speedport Neo geben. Hier haben wir gefunden.
Ja. Ich habe ja all mein Zeug jetzt gegen Ubiquiti ausgetauscht. WLAN, Security Gateway, Managed Switches, V6 überall. Ach, herrlich.
Ja.
Den ganzen Tag mich nur freuen.
Also tatsächlich, in USA kommt mir das wahrscheinlich auch in Sinn irgendwann, aber...
Ja. Es gibt keine Fritzboxen in den USA.
Das hängt dann auch von deinem Provider
Australien ab. Verkaufen sie die, aber...
Fritzboxen?
Ja, erstaunlicherweise.
Da hat wahrscheinlich einfach jemand aus Versehen Austria mit Australien verwechselt, ja, und dann haben sie einen Sales-Rap hingeschickt und seitdem haben sie eine Dependance.
Ging das Schiff los und ab geht's. Nee, und außerdem benutzt keiner DECT in den USA. Haben die, glaube ich, noch nie, die haben irgendeinen Krepelstandard
gehabt. Ja, DECT ist auch kommunistisch.
Richtig, und ja... Außerdem haben die überall Handys und die Handynummern sind die Festnetznummern und dann haben die einfach alle keine Landlines mehr, weil warum auch?
Das ist super, super freaky bei einigen Leuten, die dann so Apartment-Buildings wohnen, wenn du da irgendwie an die Tür gehst und klingelst, dann gibt es keine Klingel, sondern die müssen quasi bei ihren Landlords eine Telefonnummer hinterlegen und da ruft es dann halt an.
Ja.
Ich finde das super creepy. Also
das Problem ist halt, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ich einfach mal in ein anderes Land geht, aber die andere Hälfte noch da ist und dann der UPS-Mann klingeln will und du kannst selber, also dieses Ding programmiert dann irgendeine Firma. Du gibst denen also einmal deine Handynummer und dann sagen, ja, wir machen ihre Handynummer da rein. So, okay, cool. Und du kannst dann quasi, also es klingelt dann, hilfst dir ab und drückst den 0 und dann wird er reingelassen. Das Problem ist jetzt, wenn ich in den USA bin und der UPS-Mann klingelt, aber wenn es hier dann 3 Uhr morgens ist, dann
hast du Pech.
Denkst du so, was? Ich so, ich bin an der Haustür. So,
wenn du jetzt dein People hättest oder dieses entsprechende Ding von
dann könnte ich den MJPEGs.
Kannst du eben die Tür aufmachen.
Nee, dann könnte ich es einfach den MJPEG-Stream an, keine Ahnung, PyTorch oder so und dann kann der Face Recognition machen und dann weiß er, wer es ist.
Creepy.
Dann lasse ich ihn nicht rein. Außer er hat eine Maske auf.
Kommst du
nicht
rein?
Dann kommt er rein. Richtig. Wenn er eine Maske von mir hat.
Dann warte jemanden.
Richtig. Und dann sag ich nämlich, warum hast du eine Maske auf?
Warum liegt hier Stroh?
Ich bin von UPS.
Ja, das ist wegen der Dürre, Ingo. Der Dürre. Weil in Kalifornien immer die Sonne scheint, das Gras verdorrt. Deswegen liegt Stroh. Und er hat eine Maske auf, um an meiner Türklingel vorbeizukommen. Das macht doch alles Sinn, Ingo.
Das macht total viel Sinn. Viel mehr Sinn macht mein Programm, um doppelte Dateien zu finden.
Yay.
Kommen wir zu den Picks. Ja,
ist das schon wieder soweit? Schon wieder diese Windows-Shareware-Zeit oder was?
Was?
Mein
Shovelware.
Die Shareware habe ich schon 10-mal. Naja.
kann ich wieder entfernen.
Nein, das Tolle ist, ich brauchte ja, also ich brauchte Platz auf meinen Festplatten, um Backups zu machen.
Warum hast du nicht den nächsten logischen Schritt gemacht und mehr Festplatten gekauft?
Genau.
Ja. Also,
kauf dir doch NAS, kauf dir doch mehr Platten.
Also ich verstehe das
nicht. BudFS Ray 10.
Ja, habe ich ja schon. BudFS Ray 10.
Ja, gut, weil 5 und 6 sind kaputt. Und
ja, na 5 und 6 benutzt man nicht.
Nee, darfst du nicht, da redet keiner drüber.
Ja, da redet auch keiner drüber.
Das wird der betrunkene Onkel an Weihnachten
das
immer.
Das Problem ist, ich habe ja schon 6 Festplatten und ich habe nicht mehr SATA-Ports. Ja.
Aber hast du BudFS, kannst du die schwächste Festplatte einfach umbringen so wie die und, Natur das vorgesehen
ja,
hat.
Ja, und eine größere rein. Und dann nach und nach.
10 Terabyte Festplatten gibt es.
Und dann nach und nach.
10 Terabyte.
Aber 10 Terabyte sind zu teuer. 8 waren, glaube ich, gerade ein guter Spot. Kostet mich irgendwie 200 noch was.
Also ich habe lauter 4 Terabyte.
Ich auch. Und ich habe nur 2,5 Zoll. Das ist zu wenig. Ich habe
4 Terabyte, 2,5 Zoll?
Ja, ist 100 Dollar kosten die. Ist geil. Und ich habe dann einfach einen ganzen Haufen und die sind sau langsam, aber auch brauchen keinen Strom.
Ja.
Und auch keine Hitze und mein NAS läuft super.
Gut, also wie gesagt, ich habe 6 Ports belegt, deswegen war das halt keine Option. Option war doppelte Dateien finden, löschen.
Okay.
Und ich brauche natürlich ein Tool, was mit ButterFS umgehen kann, logischerweise.
Oh, Moment.
Ja, und habe da rmlint gefunden. Dem kannst du sagen, hier such mal alle doppelten Dateien und it's super fast, it's huge, it's the best doppelte Dateien finding system out there in the world. So great.
Also ich finde nur 2 Terabyte Festplatten jetzt.
All caps.
Sorry.
Auf jeden Fall. Also
so
sie
sad.
Sie sind sad. Die größten, die schnellsten, die besten und überhaupt. Und
Samsung Momentus. Sorry. Yeah.
Also nicht bei den Festplatten, sondern bei dem Tool. Vielleicht auch bei den Festplatten. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kannst du dem sagen, Jan, dann nutzt doch mal von ButterFS hier die Cloning-Funktion, dass er einfach die doppelten Dateien dann zusammen dings, also sie nicht hardlinkt oder so, sondern halt den Modus, wie es ButterFS vorsieht. Und ja, habe ich schön mal 4, 5, 6, 700 Gigabyte freigemacht.
So richtig schön freimachen.
Richtig schön freimachen.
Machen Sie sich mal bitte frei.
Ja, ich meine gerade insbesondere, wenn da halt Backups drauf liegen und dann ja, machst du halt doch mal irgendwie sind viele Linux-Kernel sind da halt doppelt drauf, sozusagen.
Der Linux-Kernel.
Ja, und den kann man halt schön zusammen mergen.
Und der Windows-Quellcode.
Und der Windows-Quellcode liegt da bestimmt auch drauf und der macOS-Quellcode,
okay,
alles liegt da drauf.
Das ist cool.
Und und war dann, weil ich hatte dann geguckt, die, ja, wie machst du dann unter ButterFS Deduplication? Da gibt's ja irgendwie
Die sagen gar nicht ButterFS. Ist es, nee, das war rmlint?
Ja, genau. Und der kann
Control-F, ButterFS, nix.
ButterFS nehmen.
Bist du sicher, Ingo, dass der ButterFS nimmt? Weil das steht nämlich nicht
sad
auf der Webseite.
Es steht nicht, doch. Muss
also
stehen.
Nicht im Repo. Vielleicht steht es auf der
Beginners
Webseite.
Beginners Example, Moment.
BTFS 0 von 0. Wenn
da
nicht einer
clone
lügt.
Da, ich gebe dir Beginners Examples, da, bla. Und dann
Control F, BTRF, oh ja. Aha, BTFS auch nicht. Okay.
Try to clone both files with the ButterFS IOC file extend same.
IO control.
Needs at least kernel 4.2.
Ja, also wenn du nicht 4.2 hast, dann bist du jetzt aber auch raus, ne?
Ja, ja. Na, ich habe 4.9.
Ah, sehr gut.
Bist gerade noch so drüber.
Da drunter gehe ich nicht.
So. Zum Glück hast du auch den runtergeladen.
Updatet sich halt automatisch. Das ist halt diese blöden Rolling-Release-Distribution. Man hat immer den neuesten heißen Scheiß.
Ich habe ja ein Ubuntu drauf gemacht. Ich weiß, ich bin auf 4.8 oder so.
Ja, ist ja furchtbar.
4.9 könnte ich den Mainline drauf machen, aber da ist kein Hour-FS oder so drin, dann geht all mein Docker nicht mehr.
Ja, aber du kannst ja Overlay-FS nehmen.
Also du solltest mal Nixos ausprobieren. Wollte ich jetzt aber mal dazu sagen.
Gut.
Nixos mal ausprobieren, ist gut.
Nixos, ja.
It's really good.
Ja, aber ich habe sogar geschaut, aber Nixos hat keines der Pakete, die ich haben will.
Was
von daher
zum Beispiel?
Alles.
Warum hatet ihr jetzt so auf Nixos rum? It's so great.
So great.
So fair.
Best
Linux System ever.
Ich habe nebenher mir gerade so ein bisschen Festplatten angeguckt. Ich war da jetzt länger nicht mehr aktiv, weil ich habe auch irgendwie so in der 4 Terabyte Zeit irgendwie so habe ich mir halt mal gekauft.
Genau, alle zusammen gekauft.
Nicht mehr gebraucht irgendwie. Ja. Reicht bisher so. Und ich habe gerade gemerkt, bei Seagate hat anscheinend jemand im Marketing einfach gesagt, so wie sie jetzt gerade hier bei Nutella und Cola irgendwie so Sachen mit Namen
Palmöl
gedruckt haben.
Was?
Bald kommen sie bei Seagate und haben so quasi Festplatten mit Namen. Momentan sind sie noch auf Berufsbezeichnungen aus. Die Seagate Archive HDD und die für die Governmental Use Surveillance. NSA gefällt das, kauft alle.
NSA gefällt das, Festplatte.
Ja. Und ich weiß noch nicht genau, was der Anwendungsfall für eine Iron Wolf Pro ist.
Iron Wolf Pro, das sind die 10 Terabyte Platten.
Bestimmt hockt irgendwie so einer bei Vollmond irgendwie davor so.
Ich denke, das ist für Schredder.
Jault einfach, wenn.
Also ich denke, das ist so eine Schredderfestplatte.
Nee, ich habe, die sehe ich immer auf Facebook. Ich sehe dann immer, scroll dann im Newsfeed und auf einmal steht da so Iron Wolf Pro 10 Terabyte. Und denke ich mir so, Mach jetzt, das Targeting funktioniert. Ich finde den Scheiß geil.
Du musst bei dir bei Facebook Werbung aktiviert lassen, oder?
Muss nicht, aber
der hat Spaß dran.
Schon weißt geil. Du, so Adblocker, die zerstören halt auch eine in 12 Webseiten oder so, weil sie irgendein JavaScript nicht laden
Außerdem
lassen.
Außerdem hat er dann nicht die echte Experience.
Ist die Webseite einfach scheiße.
Nee, wir haben auch so viele Trolling-Werbungen intern. Die Hälfte meiner Werbung ist für irgendwelche internen Tools, wo Leute einfach sagen, ey, wir haben den neuen Key-Value-Store, hier schau dir nochmal an. Und dann machen sie einfach Werbung, sagen jeder, der bei Facebook arbeitet hier, und dann sehe ich die halt.
Kriegen sie dann auch so coole Namen, so Iron Wolf?
Ja, wir haben ein Tool, das für MySQL großes Löschen, also du kannst ja nicht einfach nur Delete From sagen, wenn du irgendwie 100 Milliarden Entries hast,
Drop
sondern
Table,
du musst das machen.
Fuck that shit.
Johnny und Drop-Tables. Wir haben ein Tool, das heißt The Incredible Bulk, was für Bulk Operations of MySQL ist. Das ist ein wunderbarer Name, da sage ich mir mal yes.
So muss man das installieren, machen. Weiß gar nicht warum, aber installieren.
Ist natürlich ein Service, da musst du sagen, ich benutze jetzt den Incredible Bulk.
Okay.
So, okay.
Bulk. Also keine Namen.
Okay.
So.
Was haben wir denn noch hier?
BaseDB.
BaseDB. Bias. Per Logik. Fand ich ganz cool. Das ist so eine Datenbank, die, also aktuell machen ja die meisten Wissenschaftler, die können nicht programmieren, aber die programmieren.
Ja.
Und die programmieren so komische Modelle. Also so SASS oder Stata oder vielleicht, wenn es gut läuft, R oder sowas. Und die programmieren dann immer so Modelle, die quasi versuchen, irgendwie Inferenz rauszukriegen, wo dann eben rauskommt, ja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, folgende Gene hast und aus XY kommst, dann stirbst du früher oder irgend sowas in der Art. Aber die machen halt diese Modelle, die klöppeln die immer von Hand. Das ist also so, wie wenn du statt MySQL zu haben, für jede SQL-Abfrage manuell den CSV-Parser reinfrickelst und dann immer 8 If-Then-Else-Konstrukte hast und das alles zusammenfrickelst und wieder ausgibst.
Funktioniert,
und
ist nicht schön, aber funktioniert.
Das funktioniert, aber ist nicht schön, und deswegen haben die CSL-Leute von MIT, diese Media Lab-Leute, haben so eine Datenbank gebaut, die BaseDB heißt, wo halt diese statistische Inferenz quasi als in so einer Art SQL, die nennen es BQL, sieht ziemlich genauso aus wie SQL, gemacht werden kann, wo du quasi also sagen kannst, also das ist so ein SQL, wo sie aber Keywords haben wie Predict und Confidence. Also du kannst dann sagen, gib mir mal alle Menschen und von denen gibst du mir das Alter und die Ursprungsland und sag dann bitte voraus, keine Ahnung, woher die, welches Gewicht die wahrscheinlich haben. Und selbst wenn du dann einfach das Gewicht von anderen Leuten, von manchen nicht hast, dann schaut die Datenbank halt einfach nach, was wären denn andere Leute mit demselben Alter, mit derselben Herkunft, mit demselben Bla, und kann dann quasi so Inferenz machen und sagen, der hat wahrscheinlich 80 Kilo und wir haben diese Confidence Intervals so plus minus 5. Kann dir also die Datenbank so ein bisschen Fuzzy Logic mäßig helfen, was ich total so, wow, das ist ziemlich cool eigentlich. Das
sieht ziemlich nice aus. Dafür, und, dass es davor quasi immer nur so hingelogen ist,
genau.
Ist natürlich schon ein viel
und
geilerer
jetzt,
Ansatz einfach.
Jetzt könnten halt die Leute auch einfach, anstatt dann irgendwie so, die können ja alle saumies programmieren, aber sie machen es trotzdem, und jetzt müssten sie nur dieses BQL lernen können und so ein bisschen SQL-mäßiges Zeug lernen, das geht schon recht leicht. Viel leichter, als wenn sie dann irgendwie die CSV-Datei parsen müssen. Und eigentlich eine recht coole Sache, und die haben auch so ein kleines Video in dieser BaseDB drin, wo sie zeigen, wie sie das machen, und die, ich glaube, das Demo-Datenset ist so ein Satellitendatenset, wo sie halt sagen, hier sind alle von der, was weiß ich, NASA oder so, alle Satelliten, die existieren. Und für manche, da ist dann kein Verwendungszweck. Aber wir können dann zum Beispiel sagen, hey, Verwendungszwecke gibt's halt irgendwie 20, so militärisch oder Wetter oder sonst was. Und die Datenbank sagt dir dann quasi mit einer recht hohen Sicherheit vorher, was für einen Verwendungszweck der Satellit hat und aus welchem Land der kommt. Und das ist schon ziemlich cool eigentlich. Und er sagt dann halt auch so, USA, bin ich mir 99% sicher? Und ich so, ja, geil, cool. Und das ist einfach so eine, könnte cool werden.
Ja, aber man muss irgendwie für Alpha Access sich applyen.
Apply, Sunbase, bla bla bla. Ach so, diese Machine-Assisted Modeling-Geschichte. Du kannst,
ja,
glaube ich.
Aber das ist ja genau das, was man haben will.
Nee, du kannst aber GetBaseDB machen. Also du kannst BaseDB ja auch mit Docker und so runterladen. Ich glaube, das ist die Alpha-Version ist einfach das nächste, wo sie dann noch eins weitergehen. Also alles, was ich gerade erzählt habe, das geht schon in der alten Version, aber okay, dass der die Models irgendwie dir quasi selber noch dann baut, was dann noch cooler ist, das geht nur in der neuen und da ist die Alpha noch.
So, wo er dann quasi dein ganzes Modell rät, quasi, ja, was es denn sein könnte.
Genau, das gibt es einfach riesige Daten.
Gibt's dir einfach dafür. So CSV, hier 12 Terabyte CSV, mach mir mal irgendwie fertig. Keine
richtig,
Ahnung, was
das ist dann. Und ich würde einfach sagen, das pipest du dann einfach in Fail-to-Ban rein. Ja. Und dann sagt er dir, ja, China lockt hier nicht mehr ein. Das war's
nicht
jetzt
auf
mit
meinem
China.
Satelliten.
Richtig. Ich sag dir mal, diese Network-Range, nicht mit mir, nicht mit Commander. Genau, auf jeden Fall, das war ganz cool. BaseDB fand ich super geil, kann man sich mal anschauen. Also habe ich keine wirklich Verwendung für, aber warum auch nicht. Und mein zweiter Pick, ist es ein Pick? Ja doch, ist total der Pick. Webslides. Es gibt ja immer mal wieder so, oh, mach doch deine Slides in Markdown oder mach doch deine Slides in CSS. Ja. Aber die sind
oder
immer,
LaTeX.
Oder LaTeX, aber die entweder sie sind kreblich und keiner mag will LaTeX lesen oder sie sind hässlich und keiner mag das dann. Und Webslides, irgendwie webslides.tv, ist irgend so ein gratis Download-Ding, wo du
immer gut
einfach dein JavaScript und CSS hast und die haben halt unendlich viele so hochqualitative Presets und willst du es so auslassen wie eine Apple, aussehen lassen wie eine Apple Keynote? Hier ist das CSS dafür. Und willst du irgendwie Source Code highlighten? Haben wir hier das CSS dafür. Und irgendwie willst du riesige fucking Background-Images haben, haben wir auch was dafür. Du kannst animierte Background-Images und Videos im Hintergrund.
Du kannst Webseiten einbinden.
Du kannst Webseiten
einfach über die URL. Das ist schon ziemlich cool.
Und also gerade wenn du die Komponentenbibliothek anschaust, was die halt alles haben, ist schon holla die Waldfee.
Eine Sache, die daran nicht cool ist, ist, es ist quasi technisch gesehen unten drunter ein jQuery-Plugin und das geht heute einfach nicht mehr. Das muss mindestens Angular, React und Webpack in einem
TypeScript
oben drauf.
Nach genau, CSS runterkompilieren und dann nach ja, C++.
Genau, auf jeden TypeScript Fall. GWT und
auf jeden Fall, ja, die machen halt, also wenn die hier
GWT
so.
GWT war nicht cool, da war Java drin. Ja. Ingo, du bist raus.
Und? Google Web Toolkit, krass. Yes. Ingo, wie oldschool du bist.
Ekelhaft.
Ja, auf jeden Fall kannst du so durchklicken und du siehst halt einfach nur die geilsten Transitions, super schöne Bilder. Das sitzt einfach alles und ich habe kein gutes Auge für so Zeug. Also ich kann das nicht
wunderbar
selber machen. Meine Slides sehen immer alles scheiße aus. Aber mit dem Zeug ja,
kannst
Ola
selbst du gute Präsentationen machen.
Ja, genau. Ja,
apropos sieht scheiße aus, mein nächster Pick.
Sehr gut.
Ja, also ich hab ja so ein Browser-Dings. Ich habe immer das Problem, dass mir der Browser oben und unten immer viel zu viele Bars hat und diesen ganzen anderen Shit. Und genau deswegen habe ich mal wieder ausprobiert, Wimperator als Plugin zu installieren. Das ist ein Plugin, was deinen Browser so ein bisschen wie
sich wie
Vim macht. Also es macht quasi
List,
genau, es hat diese ganzen Shortcuts und dieses ganze quasi Minimale und du hast dann quasi unten nur noch eine ganz kleine Leiste und das reicht dann quasi, um den Rest zu bedienen. Und prinzipiell fühlt sich das erstmal ganz gut an. Ich habe das mal wieder ausprobiert. Genau, weil es mir schon wieder auf den Sack gegangen ist, dass ich zu viel Trash oben und unten habe. Irgendwie.
Trash.
Ja. Und ich wollte vom Chrome weg, weil ich habe gedacht, ich versuche es mal wieder ohne Google mit diesem ganzen Einlogge-Dings und Bookmarks-Krempel. Das ist schon cooler in Firefox eigentlich. Nämlich,
ja.
Du hast dann quasi
Back to the Firefox.
Oldschool Webbrowsing. Ja. Halb oldschool.
Genau. Also ja. ich bin mal wieder back to the roots, also so ein bisschen so wie kein deckt online home
das ging dir schon nah ein bisschen persönlich, ne? Ja.
Oh, scheiße, jetzt
warum telefoniert mein Herzkörper nicht hier?
Call me!
Gib mir die Temperaturstände durch von der Heizungsbörse.
Also ich probiere das mal wieder aus und vielleicht gehe ich auch wieder weg, aber eigentlich ist der Firefox jetzt wieder schnell genug geworden, dass ich ihn wieder benutzen kann, weil eigentlich wechsle ich immer die Browser, wenn die mir entweder zu kreblich werden oder zu langsam. Hm. Und dann ist quasi immer der Grund bei mir, wenn ich wechsle. Und der Firefox ist jetzt wieder schnell genug.
Bei mir ist ja der Grund, weil Start SSL demnächst nicht mehr geht, muss ich in einer Browser reden.
Andere haben halt Legacy-Probleme, die dann damit gelöst werden, ja.
Ich gehöre das ganz gut.
Ja. Oder Call-K oder so. Und ja. Scheiß drauf. Ja.
Kannst du selber entscheiden, welchen Zertifikaten zu trusten.
Allen.
Ja, genau. Ja. Self-Science.
Ja, genau. Also ich habe mal wieder einen Browser gewechselt.
Ich browse auf der Kommandozeile.
Ja, auch oldschool ist Rollercoaster Tycoon. Und das gibt's jetzt schon eine Weile, glaube ich. Und ich, also wieder. Und ich habe es aber jetzt erst in dieser Sendung geschafft, das zu picken. Letztes Mal mussten wir schnell den Raum verlassen. Ja. Wer von euch erinnert sich noch dran? Rollercoaster Tycoon?
Ich natürlich.
Super von Chris Sache. Sawyer, damals noch, glaube ich, sogar selber
in Assembly programmiert. Das beste Spiel.
Ja. Also ich habe das damals auf dem Windows-PC gehabt und das war einfach mega super awesome. Und das Geile ist, das ist eine von den, also da gab es auch schon vorher irgendwie so in 3D und so nachgemachte iOS- und iPad-Varianten und die waren alle scheiße. Ja. Und jetzt ist das halt einfach das Classic für iOS, für Android. Und jetzt gerade in der Jahreszeit, ich glaube, das kam so kurz vor Weihnachten oder so raus und es war einfach super mega awesome auf dem iPad irgendwie, wenn man mal 10, 20 Minuten in 2 Stunden verwandeln wollte, die man Zeit hatte, dann genial. Sehr, einfach, ich fühle mich wieder jung. So halt. Sehr schön.
Ah, gibt's doppelt quasi.
Ja, genau, gibt's für iOS und für Android.
Genau.
Genau. Und kostet, glaube ich, irgendwie ein bisschen Geld, aber
nein!
Ist mehr als
wert. Dagegen, lieber,
Geld,
dagegen.
Was ist hier los?
Lieber in DOSBox oder so.
Ja.
Oder keine Ahnung.
Dann lieber in Linux-Distribution.
Investieren. 0 Euro.
Festplatten. Surveillance.
Nee, lieber in die Sicherheit investieren.
Oh, ja, Sicherheit ist auch langweilig.
DNS-Skript. Haben wir, glaube ich, lange nicht drüber geredet mehr.
What?
DNS-Skript habt ihr noch nicht gehört?
Nee.
Das ist quasi SSL um deinen DNS-Traffic drumherum.
Okay.
Also nicht SSL, sondern die machen quasi elliptische Kurven um den DNS-Traffic.
Das heißt, DNS-Traffic. Ich frage einen DNS-Server, aber frage ihn
genau,
nicht
du fragst ihn
DNS,
nicht auf DNS, sondern du fragst ihn auf Port 443, also auf den SSL-Port, fragst ihn quasi deine DNS-Queries nach. Und das ist der richtige Ansatz. Andere ist nämlich Quatsch. Wenn du mal drüber nachdenkst, dass du DNS-Queries in Plaintext sprichst, aber deinen ganzen Traffic verschlüsselst.
Ja.
Und genau, das ist DNS.
Okay, aber das müsstest du dir da entweder wieder selber aufsetzen oder gibt es DNS-Provider auf dieser Welt, die das können?
Es gibt schon relativ viele DNS-Provider, die es unterstützen. Sogar Google unterstützt, glaube ich, auch. OpenDNS unterstützt DNS-Skript. Und du kannst dir einfach den DNS-Skript-Proxy aufsetzen und den local auf deiner Maschine laufen lassen.
Ja.
Und dann sagst du, okay, mein DNS-Server ist localhost quasi. Und dann resolvet er über DNS-Skript und du hast keine Plaintext.
Und kann der auch DNS-Sec?
DNS-Sec, du kannst es damit zusammen verwenden, ja.
Okay.
Also die beiden, wichtig
jetzt ist Ingo an
wichtig,
Bord.
Wichtig,
ja, jetzt.
Nee, wichtig ist, die beiden Sachen sind nicht quasi entweder oder,
naja,
sondern
die Frage ist, genau, ob der Proxy auch DNS-Sec kann.
Ja,
also wenn der das kann, dann ist das okay. Dann
also
kann
die, beiden,
ich den
die beiden Sachen schließen sich quasi nicht aus.
Nee, genau, aber er muss es ja trotzdem unterstützen, weil wenn er das nicht kann,
Also muss ich natürlich nachschauen, ich habe das jetzt quasi auch nur. Sorry. Also wie schnell soll ich denn sein, Junge?
Ja, na.
Genau, also DNS-Skript ist quasi der nächste logische Schritt DNS, was einfach nur aktuell gerade scheiße ist. Weil ich denke, alle hatten schon mal das Gefühl irgendwie, dass du bist in irgendeinem Hotel-WLAN und du fühlst dich irgendwie ein bisschen dreckig, wenn du einfach nur so
DNS einfach so machst.
Yeah. Genau, wenn du einfach nur DNS machst.
Fühlst dich dreckig, wenn du einfach DNS machst.
Ja, weil
machst.
Auch du surfst ja auf Webseiten rum, wo du, die sind ja eigentlich verschlüsselt, ja, du machst diesen DNS-Handshake und Handshake und danach fühlt sich eigentlich sicher an, aber davor der eigentliche Query so, ja, was ist denn das da? Das ist ja alles unverschlüsselt.
Mm. Aber und ist doch eigentlich langweilig verschlüsselt. Eigentlich ist doch so richtig, weißt du, mal wieder interessant irgendwie mal so.
Ist auch ein Power-Move.
Abenteuerlich.
Ja, ja, klar.
Einfach mal
genau,
den
und,
Leuten zeigen.
Genau, und DNS-Skript-Proxy ist quasi die Implementierung, die dieses DNS-Skript für dich lokal macht. Das kannst du auch auf deinem, zum Beispiel kannst du auf deinem Router installieren und dann resolvet er halt nicht direkt mehr, sondern halt über DNS-Skript und macht damit dann quasi dein ganzes Netzwerk sicher.
Tut er auch TTLs sich respektieren und einfach cachen?
Ja, ja, also der cacht auch besser. Also der
cacht wirklich,
der
missachtet es nicht einfach so.
Der missachtet es nicht einfach, genau. Also der du kannst dann auch irgendwie direkt Ads blocken und so ein Quatsch, aber es nur wenn du es halt möchtest.
Hm.
Okay. Genau, und dann, also ich denke, das ist der richtige Ansatz für den aktuellen DNS-Traffic, weil das, was jetzt gerade läuft, ist einfach Quatsch, so. Und DNS-Skript ist quasi die Implementierung. Das kommt auch von dem Denis.
Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Der hat auch neulich irgendwas gesagt. Ja. Der macht super viel.
Der macht genau diese 4 Sachen.
Der hat gemeint, wenn das nächste Mal aus San Francisco kommt, dann trifft er sich mit mir und dann sage ich ihm auch mal. Jetzt aber, ja, Erst PureFTP, dann Libsodium, dann DNS-Script. Was ist denn da los?
Mach doch mal einen Podcast mit dem. Da scheinen spannende Sachen zu tun.
Der redet sich so französisch.
Der redet französisch.
Ja, und? Genau. Dann machst du mit ihm auf aber französisch.
Dann, ja, richtig. Hol ich meinen Langenscheid raus und dann Broschur.
Du kannst wie mal. Kannst du diesen Google Translator machen? Einfach ihn reinquatschen lassen.
Das wird der nervigste Podcast der Welt.
Aber lustig.
Ja, gut, stimmt.
Kurzzeitig,
ja. Ja, also nur für 5 Minuten oder 10.
Und drehen alle hohl.
Naja, du musst einfach in 10 Minuten alle Fragen stellen. Weil in 10 Minuten kommt man ja auch von München nach...
Im Hauptbahnhof.
In den Hauptbahnhof. Ja. Von München in den Hauptbahnhof.
Sagst ihm, schauen sich mal die anderen großen Flughäfen, Charles de Gaulle und so an. Das wird er verstehen.
Ja.
Charles de Gaulle, ey. Schittigster fucking Flughafen, ey. Ohne Witz.
Ja, mach das. Wer so coole Projekte macht, der kann doch mindestens Englisch sprechen.
Nee, ja. Also ein bisschen kann das, genau.
Genau. Also er schreibt hier zumindest gut Englisch. Oder er hat irgendwie ein alter Ego, das kann.
Alter, Ego.
Oder er kennt einen Egon, der das kann.
Genau. Also das ist,
der okay, guck ich mir, ist auf jeden Fall also der richtige Ansatz. Ja, super, super Tipp, gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
Und du weißt auch, der arbeitet bei OVH, also er hat kein Gewissen.
Nee, der hat früher...
Heißt es denn nicht ÖWH?
ÖWH,
ja.
Aber der arbeitet da noch nicht lang. Also der hat da...
Ja, der hat sein Gewissen irgendwie kurzfristig abgegeben.
Klingt schon einfach auf Französisch einfach schöner. ÖWH.
Davor hat er bei so einer
Security-Bude
oder so gearbeitet.
Ja, deswegen, den muss ich abwerben.
Ja, da musst du halt.
Das
hilft ja quasi alles nichts.
Kann man nichts sagen. Er sagt eh, er mag San Francisco. Das soll er doch einfach mal vorbeikommen.
Ja?
Und dann mal DNS-Script bei mir installieren.
Mm, ja. Also in Nixos war die Installation sehr, sehr bei einfach. Mir.
Endlich mal wieder geschützten Verkehr.
Sehr und so hätten wir die Reihe zur DNS Pre-Show.
Ja, auch
wieder. Doch
hat der Marc das wieder per Executive Order quasi.
Ich wollte nur sagen, wir haben die Möglichkeit als Titel jetzt DNS-Script _ endlich wieder geschützten Verkehr. Mit ich würde es an den Chat mal so weitergeben. Ja,
genau.
Als das, Executive Order.
Kann der Chat das bitte mal so.
Bisher ist Shell Shock Deployment EO. System. Ist einfach auch gut.
Das war eine super gute Idee. Shell Shock Transport.
Läuft.
Cruise Control for Awesome. Einfach anmachen.
Läuft genau. Bei uns.
Genau.
Deployen Sie auf Systeme, auch die Ihnen gar nicht gehören.
Lassen Sie sich auch deployen.
Nee, das Problem ist ja, meinen großen Firmen hast du das Problem, ja, wem gehört denn die Box eigentlich? Ja, keine Ahnung, ist auch egal.
Ja, wenn du so ein ganzes Amazon EC2-Subnet hast, ja,
du hast die,
dann kannst du dich schon reinschalten. Ja,
du hast quasi die Box adoptiert.
Das scannst du einfach mal die OVH-IP-Range und dann wird da geschellt.
Dann geht's los.
Richtig. Genau. Da erledigt sich auch jeder Compliance-Check.
Richtig.
Läuft.
Du machst Compliance.
Mach
meine
alle Compliance.
Maschinen. Was sind denn meine Maschinen?
Meins, deins, das sind doch bürgerliche Kategorien.
Ja. Das Känguru. Ja, sehr schön.
Das war gut, glaube ich.
Das sind doch bürgerliche Kategorien.
Das ist im Plugin der Shellshock Deployment. Das sind Untertitel Meins, deins. Ach, das wird schön.
Ja.
Go for it.
Das gute Känguru. Wunderbar. Okay. Dann sind wir durch, oder?
Ja, aber so dabei,
ist vorne. So durch, fertig, ja. Dabei haben wir gerade so Spaß.
Oh.
Naja.
Oh.
Oh ja, ich kann auch nichts dafür. Gut.
Ich habe mal noch die Nixos-Konfiguration zu DNS-Knopf verlinkt. Es sind nur 2 Zeilen und dafür ist es eigentlich schon wieder ganz schön awesome.
Mhm.
From Future Import.
Nee, du sagst Services DNS Proxy Enable ist gleich true und dann ist fertig.
Im Chat schreibt er, es gibt keine Cloud, nur Shellshock Deployment Systeme. Danke, Kampfphase.
Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
An allen Geräten.
Auch die
in
euch
der
nicht
Cloud.
Hören.
Genau.
In der Cloud.
Habt Spaß an allen euren nicht eigenen Geräten.
Oder Fernsehern, Kühlschränken,
Samsung Smart-Ups.
Heizungsthermometer deckt. Deck
UL, genau.
Ruft häufiger mal bei der Heizung an.
Ruft doch mal die ruft doch mal eure Heizung an.
Die freut sich auch, was von euch zu hören.
Und demnächst Gaswasserschein.
Also meine Heizung hat sich jetzt ausgeschaltet zu Hause.
Hat die sich gerade bei dir gemeldet?
Oder hat da jemand mit Shellshock drauf die bläuten Demon gekillt? Die hat einfach geoomt, weil da jemand Hadoop drauflaufen lassen wollte.
Das ist einfach so super, dass irgendwie so eine unliebsame Unterhaltung ist. So, warte, meine Heizung ruft gerade an, ich muss da rangehen.
Wenn hallo, ich da jetzt nicht rangehe, ja,
dann schaltet die sich aus.
Hallo, ist kalt, soll ich warm machen? Nein. Ja, mach mal.
Drücken Sie eins, wenn Sie warm machen.
Ich drücke zwei. Ich deploy mal den Kühlschrank.
Drücken Sie drei, um Shellshock Deployments aufzurufen.
Ist mit Voice Command. So, wie warm wollen Sie es? 8 Grad, 800 Grad. Nein. Geil,
Ich hatte das jetzt die Tage mit der aus dem Firma Haus der Apple. Ich habe mir jetzt auch so ein Echo bestellt und infolgedessen habe ich dann irgendwie so gedacht, oh Mann, ich könnte mal auch mal Siri benutzen, einfach um die Lampen einzustellen. Mm. Und dann sagst du irgendwie, Siri, stelle die Wohnzimmerlampe auf 100%. Und sie sagt immer, ja, Matt, ich habe die Wohnzimmerlampe auf circa 100 gestellt. Circa 100.
Naja.
101. Da nehmen wir es nicht so genau. Vielleicht sind es auch 100.000.
Prozent. Sonne.
Wollen wir nicht gerade aufhören?
Ja.
Okay. Tschüss. Supernova.
Tschüss.
Ciao.